Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn. Und es ist so schön, dich wieder zu sehen und vor allem wieder ohne Verbindungsprobleme. Der letzte Pod war so mega anstrengend, deswegen ich freue mich einfach heute auf die Aufnahme. Willkommen zurück in Deutschland.
Hallo? Hörst du mich? Max?
Ja.
Spaß.
Genau so
ey,
ungefähr
das war das letzte Mal. Schlimmste letzte Woche, Leute. Ja, danke fürs Zuhören, Leute. Danke, Max, dass du dir nochmal die Arbeit dann gemacht hast, im Nachhinein so viele dieser unangenehmen Pausen rauszuschneiden. Das war echt mit unserer allerschwerste Aufnahme, die wir jemals hatten. Aber jetzt bin ich zurück im Studio, die Verbindung steht, wir sehen uns. Und ja, ich habe Bock auf einen geilen Pod.
Wie geht's dir, um die Leute einmal abzuholen? Du hast natürlich einen Jetlag, du bist ein bisschen erkältet. Du sitzt trotz allem Dienstag um 10 Uhr hier, damit die Patronen dann auch pünktlich ihren Pott im Postfach haben. Aber ja, du bist schon angeschlagen, oder? Man sieht es dir auch ein bisschen an jetzt auf der Kamera.
Ja, stimmt, man sieht's mir leider an. Also ein bisschen Halsschmerzen sind jetzt da, einfach ein bisschen Unwohlsein von dem Flug zurück. Aber hey, es geht. Also worüber beschwere ich mich? Am Ende war das ein Trip nach Toronto. Wir haben geile Sachen erlebt. Und wenn man danach ein bisschen erkältet ist, muss man jetzt auch nicht rumheulen. Aber klar, es ist dann schon schwer, so 1-2 Tage später plötzlich um 10 Uhr morgens fit zu sein, wenn das für mich ja eigentlich gerade 4 Uhr nachts ist, nach der Zeit in Toronto. Aber nee, ey, es ist alles cool. Ich hoffe, meine Stimme versagt nicht irgendwann über den Pod, aber sonst geht's mir eigentlich super und weil ich es manchmal vergesse, werfe ich jetzt schnell die Frage zurück, wie geht's dir denn? Ist alles gut?
Mir geht's super. Ihr merkt das vielleicht an meiner Laune, an meiner
ja,
Stimmung.
Ja, du hast richtig gute Laune.
Ich habe eine geile Starting Five mitgebracht. Wir haben das heute gesagt, dass ich das heute übernehme, weil Björn war ja unterwegs. Dementsprechend gibt's einfach geilere Fragen, die man an ihn stellen kann. Und dann sprechen wir aktuell so ein bisschen über Face of the League ist aktuell Thema. Wer ist die Zukunft der NBA? Und wir sprechen über das aktuelle MVP-Ranking. Denn da geht's jetzt ehrlicherweise so ein bisschen in die heiße Phase. Es sind nicht mehr super viele Spiele. Und die Spitze, ja, ist da sehr, sehr spannend. Und jeder hat da natürlich seinen Favoriten. Genau deswegen ist es heute das Programm. Und weil du gerade eben schon Toronto angesprochen hast, würde ich sagen, wir gehen einfach direkt rein mit der Starting Five, weil wir beide haben seitdem nicht gesprochen, du bist auch gefühlt mit Siebers aus dem Flieger raus, ihr seid nach Hause und habt schon wieder das nächste Game kommentiert, Clippers gegen Timberwolves. Ging einigermaßen oder ich glaube schon, oder wenn man dann in so einer Aufnahme drinnen ist, der Kick des Adrenalin, dann vergisst man mal ganz kurz, dass man müde ist, oder?
Wollte ich sagen, also du kennst es und ich kenn's auch vom letzten Mal, da kam ich ja direkt aus Miami und musste dann sofort ins Recording oder in den Broadcast. Das Adrenalin kickt dann, also du merkst es dann wirklich erst wieder zu Hause. Ich war dann so gegen, das Spiel war 21.30 Uhr, ich bin um 15 Uhr gelandet, genau 21.30 Uhr war das Spiel, also es war auch ein bisschen Zeit dazwischen und dann habe ich es kommentiert und oder wir haben es kommentiert und dann war ich so gegen 12:30, glaube ich, zu Hause und dann dachte ich, ich bin ja noch voll fit, habe richtig noch gegessen und dann nach einer halben Stunde war ich aber komplett weg. Also dann hat es mich relativ schnell dann weggehauen, aber nee, es ging, alles cool.
Wann bist du dann aufgewacht? Weil normalerweise wäre das ja perfekt, um wieder in den Rhythmus zu kommen, aber wahrscheinlich warst du dann wieder um 4 Uhr wach oder so, oder?
Nee, umgekehrt. Du musst dann andersrum rechnen. Ich bin dann erst so um 14 Uhr oder so aufgewacht. Weil das für mich ja dann quasi 14 Uhr ist 8 Uhr in Toronto, 8 Uhr morgens. Genau. Und jetzt bin ich aber heute Nacht dann wieder zur richtigen Zeit quasi ins Bett, wieder so gegen 12. Und dann hat es heute Morgen schon besser funktioniert mit dem Aufwachen. Und ich denke noch eine Nacht und dann bin ich wieder in einem ganz normalen deutschen Rhythmus.
Ey, Digga, ich erinnere dich nächste Woche dran. Das hast du letztes Mal auch, gesagt. Zwei Wochen später war er immer noch komplett im Sack, hat dann gesagt, ja, Max, ich scheiße jetzt auch drauf. Ich mach jetzt einfach immer durch. Ja, ey, kommen wir zur Starting Five. Du hast zwei Spiele gesehen in Toronto. Die Raptors gegen die Mavs und die Raptors gegen die Warriors. Auch wieder viele neue Spieler mit dabei für dich, die du noch gar nicht gesehen hast. Hast du aus diesen beiden Matchups einen Spieler, wo du sagst, ey, der hat mich live wirklich beeindruckt und jetzt vielleicht auch einer von denen, die du noch nicht gesehen hast? Weil ich glaube, Luca hast du schon gesehen und Steph Curry hast du auch schon gesehen. Gab es irgendjemanden, wo du sagst, boah, krass, damit habe ich nicht gerechnet?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn vielleicht schon mal mit dem anderen Team wo gesehen habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es ist Kyrie. Ich habe Kyrie gesehen. Zum einen muss man sagen, gegen die Mavs waren unsere Plätze so ein bisschen bescheiden. Also wir hatten wirklich Plätze, da konntest du die Hallendecke anfassen, weil die Mediensection in Toronto ist leider ganz oben in der aller, nicht mal in der letzten Reihe, sondern über die letzte Reihe ist nochmal so ein Trakt gebaut für die Medien. Das ist ein bisschen sehr unglücklich, ehrlich gesagt, wenn du das Spiel halt nah verfolgen willst. Aber trotzdem hat selbst da es auf uns krass gewirkt, wie Kyrie im vierten Viertel die Raptors auseinandergenommen hat und eine Führung für die Mavs gespielt hat. Aber viel krasser war danach, wir durften danach in die Katakomben und haben vorm Lockerroom der Mavs gewartet, weil wir ein Maxi-Interview hatten, Maxi Kleber. Und wir warten vor diesem Lockerroom und die ganzen Spieler kommen gerade erst zurück. Das heißt, die laufen wirklich so hautnah an uns vorbei. Und dann läuft Kyrie an uns vorbei. Und wir haben auch danach dasselbe Prozedere gehabt gegen die Warriors und da waren Draymond, Clay, Steph. Ich war einen Meter von Steph entfernt auch. Aber kein Spieler hat so eine kranke Aura und Ausstrahlung wie Kyrie. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber der Typ hat so eine Intensität in sich, der sah aus, als käme er gerade aus dem Krieg zurück. Der hat, ich schwör's dir, der hatte eine Aura um sich, Mann. Wir dürfen filmen vor dem Lockerroom. Das weißt du wahrscheinlich auch. Und wir waren mit NBA-Verantwortlichen da und ich sehe Kyrie so von der anderen, vom anderen Halleneingang sehe ich den kommen in Richtung Lockerroom. Und ich frage den Typen von der NBA, darf ich das filmen? Und er sagt, ja, klar, du darfst filmen. Und dann gucke ich mir das an und dann sage ich nochmal so, ey, darf ich das wirklich filmen? Und er sagt, ja. Und ich schwör's dir, ich habe mich nicht getraut, mein Handy rauszunehmen, weil ich habe das Gefühl gehabt. Ja, ich weiß, voll ärgerlich. Ich habe aber sehr geile Aufnahmen von Steph und von Draymond und so, wo die Schulter an Schulter an uns vorbeilaufen. Also das ist cool geworden bei den Warriors. Aber bei Kyrie, ich habe mich nicht getraut. Der Typ hatte eine Aura um sich, das war unfassbar. Ich wünsche mir, dass jeder von euch irgendwann mal Kyrie live sieht bei einem Spiel oder nach einem Spiel. Dann wisst ihr, was ich meine. Das ist voll schwer zu beschreiben. Nicht mal Luca hatte das.
Mhm. Ja, ich kann das bestätigen. Also ich habe Kyrie damals gesehen in San Francisco gegen die Warriors ohne Kevin Durant und ohne James Harden. Das war das James Harden-Game, wo er 5 Minuten vorher gesagt hat, ja, ich spiele übrigens doch nicht mit. Ah. Und dann hat er, glaube ich, in dem Spiel hat er, glaube ich, irgendwie 40 Punkte oder sowas gemacht. Und ja. Es ist schon ein besonderer Spieler. Das muss man echt einfach ganz von seiner ganzen Ästhetik, von seiner Art und Weise, wie er Basketball spielt. Ich war jetzt noch nicht so nah dran wie du. Das ist auf jeden Fall geil, aber kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe eine Frage an dich und zwar, wie hast du Jonathan Kuminga gesehen bei diesem Spiel? Weil der hat 25 Punkte aufgelegt und hat ein paar Powerdunks rausgezimmert und ich bin gerade irgendwie so, ich schaue Jonathan Kuminga zu und denke mir, krass, der macht wirklich einen großen Entwicklungsschritt in dieser Saison. Ist der irgendwie dir aufgefallen während des Spiels oder gar nicht so beim Warriors Game jetzt?
Doch, also er ist zum einen als krassester Athlet auf dem Court aufgefallen. Er hatte einen unglaublich starken Zug zum Korb, hat immer wieder den Weg dahin gesucht, hatte natürlich diesen Monster-Dunk über Jakob Poeltl, der halt in der Raptors-Halle leider nicht mehr auf der großen Leinwand dann gezeigt wurde, weil die natürlich so ein bisschen ihre eigenen Spieler beschützen. Aber das war schon sehr beeindruckend. Wir haben ja schon die ganze Saison über gesehen, dass Kuminga gerade diesen Schritt macht und wirklich ein paar Dinge für sich verstanden hat, dass die Warriors ihm auch mehr vertrauen, dass er ein bisschen mehr die Bälle bekommt und er das auch einfach gut umsetzt alles. Man hat ihn viel gesehen, so im Zusammenspiel, nicht mal im Zusammenspiel, sondern im Smalltalk mit Draymond Green die ganze Zeit, dass Draymond immer zu ihm hin ist, Chris Paul geht zu ihm hin. Verschiedene Leute, die ihn so ein bisschen so quasi an den Arm nehmen oder den Arm um ihn legen und sagen, ey, guck mal so und so und so und so, vor allem in den Auszeiten. Es gab eine Situation gleich am Anfang des Spiels, da hat Steve Kerr ihn übelst angeschrien. Also er hat ihn richtig zusammengeschissen. Man muss dazu sagen, die Warriors hatten eine total absurde Reise nach Toronto. Die waren nämlich in New York. Es war ein Back-to-Back für sie. Sie haben in New York im MSG gespielt, sind dann um 12 Uhr nachts standen die auf dem Rollfeld vom Flughafen, dass sie nach Toronto fliegen und da war ihr Flugzeug kaputt. Und dann mussten die bis 5 Uhr oder 6 Uhr morgens auf diesem Rollfeld bleiben, sind dann erst um 7 oder 8 Uhr morgens im Hotel in Toronto angekommen, hatten kein Shootaround, haben tagsüber geschlafen und mussten dann abends dieses Spiel machen. Und dann gab es die Situation am Anfang, dass die Raptors alles von der Dreierlinie getroffen haben und die Warriors ein paar offene Dreier zugelassen haben. Und nach einem zugelassenen Dreier hat Steve Kerr ein Timeout genommen und hat Kuminga so krass angeschissen einfach. Und danach lief es dann aber auch besser. Die Warriors haben am Ende auch verdient und sehr deutlich gewonnen, ehrlich gesagt. Aber ja, Kuminga ist mir auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen, definitiv.
Hattet ihr eigentlich euer Interview mit Jakob Pöltl? Das war doch angedacht, oder? Mhm.
Ja, das hatten wir einen Tag vorher, glaube ich, aber in der Trainingshalle. Also nicht vor dem Spiel, sondern quasi am Tag davor.
Okay, erstmal nach dem Spiel. Also Jakob Pöltl, kommen wir nochmal auf den Postgedanken zu sprechen.
Ja, stimmt.
Der wurde ja auf dem Videowürfel nicht gezeigt.
Genau, wie fühlt sich das so an, wenn Kuminga 3 Meter über dich springt?
Ja, es ist schon krass. Ja, tut den Warriors auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen, er bringt mal die nötige Rim Pressure, kommt oft an die Freiwurflinie. Ja, okay. Die Warriors-Sitze waren dann aber ein bisschen besser, oder? Weil du hast vorhin die Mavs-Sitze so krass betont und hast gesagt, die waren wack, dann war es bei den Warriors wahrscheinlich besser.
Genau, das war das Schöne, weil oft ist es so, du wirst akkreditiert und mit der Akkreditierung hast du nur Medienplätze. Und die waren jetzt im Falle der Raptors halt unter der Hallendecke. Und das Gute war, wir hatten einen Verantwortlichen von der NBA aus London mit uns dabei, der auch dieses Undrafted-Projekt für uns betreut. Und der war bei dem ersten Spiel dabei. Und dann hat der natürlich da in dem Moment selber gemerkt, so, okay, das ist ja beschissen, das ist auch scheiße für die Jungs, um Content zu filmen. Und dann hat er sich quasi dafür eingesetzt, dass wir gegen die Warriors bessere Tickets bekommen. Und dann saßen wir unten irgendwo im Unterrang, das hat dann gepasst. Wir hatten so einen komplett betrunkenen, bescheuerten Warriors-Fan neben uns, der wirklich das gesamte Spiel also so krass geschrien hat, Obszönitäten geschrien hat, der Typ war sowas von weg irgendwann, vor allem so ab der zweiten Halbzeit hatte der so viel Bier-Intus, der hat die krassesten Beleidigungen geschrien, ich habe mich daran gewundert, dass der nicht rausgeworfen wird, aber ja, hat scheinbar keinen gestört. Die Amis oder auch die Kanadier in dem Fall, ist mir aufgefallen, die feiern das teilweise. Also ich saß da daneben und dachte mir die ganze Zeit so, ey, ich wünschte, die würden den rausschmeißen. Und dann sehe ich aber immer wieder so Kanadier, die sich umdrehen und lachen und mit dem reden und so shakern und so. Das ist irgendwie ein bisschen mehr bei denen die Kultur oder vielleicht ist auch hier die Kultur und ich kenn's nur nicht so. Aber das hat mich ein bisschen verwundert. Naja, weil Plätze waren geil.
Okay, dann machen wir weiter und bleiben auch gleich bei dem Trip. Du durftest mit einem NBA-Coach ein Workout absolvieren. Habe ich das richtig gesehen, richtig verstanden? Ist so, oder?
Mhm. Ja, das war der Head Trainer of Athletic oder Athletic Head Trainer, was auch immer. Also der Haupttrainer, der mit den NBA-Spielern die athletischen Sachen macht. Ja,
das und war wie kam es dazu?
Das wurde über NBA Undrafted angefragt und es lief vor allem so, dass der Neffe von diesem Trainer zufällig in London auch arbeitet bei der NBA und wir dadurch so ein bisschen die Connection hatten und der sich dann wirklich eine Stunde, muss man ja sagen, eine Stunde mit uns zwei Dullis Zeit genommen hat, um mit uns dieses Workout zu machen. Also war sehr geil, muss man sagen, der hat sich echt die Zeit genommen, der hat sau viel erklärt. Die Undrafted-Folge dazu ist auch schon draußen auf dem NBA Europe-Channel, habt ihr vielleicht gesehen. Da ist das Workout, glaube ich, nur so 7 oder 10 Minuten. Wir haben da wirklich eine Stunde lang trainiert. Mhm. Aber wir konnten halt nicht eine Stunde Rohmaterial hochladen. Aber der hat das super gemacht. Der hat alles erklärt. Der ist es richtig mit uns durchgegangen. Teilweise während des Workouts kamen auch Spieler vorbei, die gerade an dem Tag Treatment hatten. Das war auch ganz cool. Konnte man die so ein bisschen hautnah sehen. Die haben uns immer angeguckt, so was machen die zwei Loser hier. und am Ende haben wir dann noch ein paar geile Spiele gegeneinander gemacht. Also es war schon cool. So in der Trainingshalle war ich auch noch nie und deswegen war das auch für mich was ganz Besonderes.
Geil, also ich hätte mir auch eine Stunde angesehen. Es wäre auch so geil, wenn der Athletic Coach dann sagt, hey, Scotty, wenn du gerade eh schon mal da bist, komm mal her, verteidig mal kurz Björn. Steht einfach so Scotty Barnes vor dir. So Björn, also der Drill ist jetzt...
Ja.
Oh Gott, okay, ja, geil. Ja, das ist natürlich auch so eine Erfahrung, die man halt vielleicht in seinem Leben nur einmal macht. Also da muss halt schon viel zusammenkommen. Okay, ich habe es noch nicht gesehen. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Leute, auf dem NBA Europe Channel Undrafted, die Folge ist da schon draußen. Und Undrafted ist auch gleich das nächste Stichwort. Ihr habt ja am Sonntag Clippers gegen Timberwolves kommentiert.
Ja.
Und das Spiel war ja, was heißt geiler? Die Wurfburten waren jetzt nicht so geil, aber es war spannender. Nee. Es lief ja parallel Warriors gegen Celtics. Ich weiß gar nicht, ob ihr das irgendwie nebenbei ein bisschen mitbekommen habt, was da passiert ist. Also Boston hat die ja komplett an die Wand geklatscht. Was ist deine Meinung zu diesem krassen Blowout? Weil die Celtics haben jetzt natürlich 11 Spiele in Folge gewonnen, haben jetzt die Warriors, die eigentlich in letzter Zeit wieder gut unterwegs waren, wirklich komplett auseinandergenommen. Das war eine Demontage, das war die größte Niederlage von Stephen Curry in seiner Karriere. Sollte man das Ganze nicht überinterpretieren oder war das schon, ich meine, die Warriors waren, glaube ich, auch in Top? Nee, waren sie nicht. Nee, sorry, Podziemski war nicht. Ist auch geil. War nicht in Top, ist
einfach Podchemski hat gefehlt. Ja, dann können wir es nicht ernst nehmen.
Ja, Leute, also das ist dann schon genau. Ja, einfach nur ganz kurz deine Meinung zu dieser Klatsche der Celtics und vielleicht auch generell zu den Celtics.
Ja, also zum Spiel selber bin ich ganz ehrlich, ohne Warriors-Fanboy-Brille, das bedeutet relativ wenig. Das war ein Blowout in einem Regular-Season-Game. Wenn du es auf die Celtics aber beziehst, dann bedeutet es schon eine Menge, weil ich glaube, es war die dritte 50-Punkte-Performance oder Outscoring den Gegner bei 50 Punkten von den Celtics in dieser Saison. Das sind, glaube ich, die meisten ever in einer Saison. Die Celtics sind, wie du gesagt hast, 11 Siege in Folge gerade. Ich gucke sie mir später eh noch ein bisschen genauer an, weil ich auch ein Video dazu machen will. Die sind meiner Meinung nach das stärkste Team der Liga, weil sie einfach diese unglaubliche Starting Five haben und weil mir ihre Bank besser gefällt. Und sie können halt verschiedene Lineups auch spielen. Ne? Sie können mit Porzingis und Horford halt die großen Positionen besetzen. Sie können aber auch klein spielen. Du hast also White und Holiday in deinem Backcourt zu haben, ist so ein Cheatcode. Das gibt's gar nicht. Die Leute reden immer über die beiden Jays und natürlich auch zu Recht, aber White und Holiday neben den beiden Jays zu haben, ist das Krasseste, was du haben kannst im Defensive Lineup. Ja, wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen mehr mit ihnen beschäftigen später, aber die Celtics sind im Moment auf jeden Fall das beste Team der Liga, für mich das Team to beat. Und das war einfach nur mal wieder eine Demonstration, aber nochmal zum Spiel selber. Die Warriors, ich glaube, Steph hat es nach dem Spiel auch gesagt, so ey, die haben halt ihre ersten 10 Dreier getroffen oder im ersten Viertel 10 Dreier getroffen. Und er meinte ja auch so, ey, früher haben wir sowas zu Teams gemacht.
Ja,
und ja, genau. Und heute geht das halt nicht mehr so auf dem Level. Also ich würde es nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, für die Warriors ist das jetzt so der Dämpfer und die Warriors haben jetzt wieder eingesehen, so sie sind doch kein Finals-Team. Das finde ich gar nicht, sondern das kann mal passieren, vor allem wenn ich mir den Stretch der Warriors angucke. Ich habe ja auch diese Flugschwierigkeiten da gerade angesprochen. Du weißt nie, in welcher Verfassung eine Mannschaft ist und manchmal ist man auch einfach mental müde. Ey, die spielen jede zweite Nacht. Das merkst du vor allem, wenn du vor Ort bist, wenn du so ein bisschen dann das Team verfolgst. Also zum Beispiel, als ich in Toronto gelandet bin, da war Toronto gerade in Indiana, hat da gespielt, sind dann in der Nacht zurückgeflogen. Am nächsten Tag sind wir in der Practice Facility, da sind die ganzen Raptors-Spieler schon wieder in der Facility und werfen und arbeiten an ihrem Game. Am nächsten Tag ist das Spiel gegen die Mavs, dann ist ein Tag Pause, dann ist das Spiel gegen die Warriors. Also wie viel diese Leute auch spielen, da kannst du auch mal mental einfach so müde sein oder so einen schlechten Abend erwischen, dass du einfach voll weggeklatscht wirst. Sollte jetzt nicht immer passieren, aber jetzt wegen einem Spiel würde ich ehrlich gesagt noch nicht übertreiben. Das ist meine Einschätzung, aber vielleicht siehst du es anders, vielleicht sehen es die Fans anders, I don't know.
Ich würde vor allem jetzt nicht alles irgendwie schlecht reden, was bei den Warriors in den letzten Wochen gut geklappt hat. Mhm. Also vor allem defensiv, Moses Moody hat einen überragenden Job gemacht, Draymond tut dem Team unglaublich gut, Jonathan Kuminga, also das war jetzt natürlich eine bittere Niederlage und die Celtics sind halt einfach, da muss man einfach ehrlich sein, die Celtics sind der Number One Contender. Und die Warriors sind ein Team, was aktuell noch im Play-In steht und jetzt die letzten Wochen wieder besser funktioniert hat und vielleicht noch ein bisschen Richtung direkte Playoff-Teilnahme schielt. Aber das sind halt zwei unterschiedliche Welten, die da aktuell aufeinandertreffen. Und Steph hat dann auch keinen guten Abend erwischt, glaube ich auch 0 von 9 from downtown. Also schon wieder ein Spiel ohne einen einzigen Dreier. Deswegen, die Celtics sind einfach eine Macht. Du hast gerade eben schon die 6-Mann-Rotation angesprochen und ich glaube auch, dass es am Ende, wenn die in die Finals gehen sollten, wahrscheinlich gar keine größere Rotation wird. Vielleicht wird es noch eine 7-Mann-Rotation. Vielleicht nimmt man noch irgendwie Sam Hauser oder so mit rein für ein paar Minuten.
Du brauchst noch Shooting, ja.
Genau, richtig. Oder vielleicht mal hier für die ein oder andere Possession Tillman. Aber an sich, ey, eigentlich müssen die Celtics nur eins hinbekommen. Diese 6 in die NBA Finals bekommen und zwar gesund. Und dann wird's halt unglaublich schwer, egal für welchen Gegner. Aber die Celtics-Fans, ich habe das schon auch mitbekommen, die Celtics-Fans haben sich schon krass gefreut, weil die haben einfach diese Finals-Niederlage von 2022 immer noch nicht verdaut. Also ganz viele Kommentare so, das ist besonders die US-Amerikaner, muss ich sagen. Bei den Deutschen ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber die Celtics-Fans waren schon so, ja, dann kommen die Warriors natürlich und sagen, Steph Curry ist trotzdem your daddy und so.
Ah, Gott. Ach, krass. Ja, sowas habe ich immer gar nicht so sehr auf dem Schirm. Das war jetzt auch so bei Raptors Warriors bin ich in der Halle und dann sagt der Hallensprecher irgendwie dauernd durch so, ja, die Neuauflage vom 2019er Finals. Ich denke mir, ey, bei den Raptors ist kein Spieler mehr von den 2019er Finals. Wovon redest du? Was ich krass fand, das hattest du bestimmt auch nicht auf dem Schirm, das war das erste Mal für Steph Curry seit 2019, seit den Finals, dass er bei den Raptors zu Hause gespielt hat.
Das habe ich echt nicht gewusst.
Nee, Curry wusste das selber nicht. Ich hab's selber gesehen, beim Warm-up hat es der Hallensprecher durchgesagt und Curry guckt so nach oben und guckt so voll überrascht. Und dann haben sie ihn nach dem Spiel auch dazu gefragt und da meinte er auch so, nee, ich wusste das nicht. Aber dann sind wir es auch durchgegangen und es war halt Pandemie. Dann haben die Raptors eine Saison in Tampa gespielt und dann hat er, glaube ich, einmal ein Spiel verpasst oder so und deswegen war das jetzt sein erstes seit 2019.
Ja, du hast gerade das angesprochen mit diesen ganzen Reisestrapazen. Ich hatte am Wochenende auch eine interessante Diskussion. Da ging es nochmal um die Bubble während Corona. Und da habe ich auch nochmal gesagt, dass das eigentlich, weil die Leute das immer so ein bisschen kleinreden, ne? Und so ganz viele NBA-Spieler haben gesagt, weil auch da die Quoten so abartig gut waren, das war einfach für uns was wir gar nicht kannten. Du spielst und gehst raus aus der Halle, fährst mit dem Lift hoch, hast deine eigene Dusche, gehst wieder runter zum Catering, du hast keine Reisestrapazen und so weiter und so fort. Also deswegen ist mal ein spannendes Thema, das können wir mal in der Offseason besprechen. Die Bubble Playoffs, war das ein Mickey Mouse Titel oder war das eigentlich mit einer der ehrlichsten Titel, weil alle Spieler gesagt haben, hey, wir können uns mal wirklich nur auf Basketball konzentrieren, ihr müsst nicht sofort wieder in den Flieger, muss wieder dahin. Deswegen, das ist echt ein spannender Punkt. Und was man manchmal ja gar nicht mitbekommt, zum Beispiel das mit den Warriors, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die da auf dem Rollfeld mehrere Stunden da, ja, wobei die sind wahrscheinlich dann rein in die First Class Lounge und haben da wahrscheinlich irgendwie gechillt. Da geht's nicht, dass die 5 Stunden auf dem Rollfeld warten.
Ehrlich gesagt, ich schon. Ich glaube schon, dass die auf dem Rollfeld waren, aber du darfst dir deren Flugzeug halt nicht vorstellen wie ein normales Flugzeug, sondern da ist halt jeder Sitz, der sich auch zu einem Bett stretchen kann und das sind einfach so richtig fette, bequeme Sessel. Aber trotzdem, es geht ja einfach darum, dass du halt nicht wirklich zur Ruhe kommst, dass du weißt, okay, wir müssen gleich noch ins Hotel einchecken und wenn du erst um 8 Uhr morgens dann im Hotel ankommst, dann den Tag über schlafen musst, abends in die Halle, das ist schon, das killt schon deinen Rhythmus.
Ja, absolut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Das ist eine relativ kurze, aber ich finde das immer spannend, wenn man so on the road ist. Was hast du in Toronto immer so gegessen und gefrühstückt? Weil manchmal ist es ja auch gar nicht so leicht und so easy. Bist du da gut klargekommen oder war es ein bisschen unhealthy?
Nee, das wirkt jetzt wie ein Alley-Oop von dir, aber ich schwör's euch, Leute, das haben wir natürlich vorab nicht besprochen. Ich habe es das erste Mal geschafft, auf so einer Reise richtig, richtig gesund zu essen.
Stark.
Ich habe so gut auf mich geachtet. Teilweise war das dann arschteuer. Ich habe am ersten Abend war ich komplett kaputt. Mein Hinflug war auch so seine eigene Story, weil mein Flug, ich kam zwar noch pünktlich an in London für meinen Connection-Flug, aber dadurch, dass mein Flug aus Düsseldorf so ein bisschen Verspätung hatte, dachten die einfach, okay, der schafft's eh nicht. Und haben mich von diesem Flug runtergenommen. Und dann musste ich am Schalter dafür kämpfen, dass ich einen neuen Flug bekomme. Der sollte dann erst am nächsten Tag gehen und dann über Philly und nach Toronto und bla bla bla. Und dann habe ich da richtig gekämpft und dann haben sie irgendwann mir noch einen Flug organisiert für den gleichen Tag. Und dann kam ich aber erst irgendwann spät abends an, ich glaube so um 10 oder so. Und jedenfalls kam ich dann an in Toronto im Hotel, war mega kaputt, wollte nicht mehr essen gehen, kannte mich drumherum auch noch nicht aus. Und dann habe ich Zimmerservice bestellt, ein Caesar Salad. Oh. Und dann habe ich noch, ja, pass auf, und dann habe ich noch...
$20.
Ja, pass auf, ich habe mir ein Caesar Salad bestellt und ein bisschen Hühnchen dazu. Wie viel habe ich gezahlt?
Wahrscheinlich mehr sogar wie $20. Ich weiß es nicht, Mann. Ich sag jetzt einfach... Ich war noch nie in Toronto. $25?
Ja, okay. Du lebst im Traumland. $64.
Was?
Ich schwör's dir.
Willst du mich verarschen?
Ich schwör's dir, aber warte.
Oh mein
ich rechne,
Gott.
Weil das waren kanadische Dollar, deswegen lass mich das schnell umrechnen. 43 Alter. Euro. 43 Euro für ein fucking Caesar Salad. Da habe ich dann auch gewusst, okay, ich bestelle nie wieder Room Service hier.
Oh,
aber das war meine erste Mahlzeit. Und danach, ey, ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Bowls gegessen. Ich habe ein, zweimal auch einen Burger gegessen, gebe ich zu, in einer Sportsbar. Aber selbst da habe ich dann keine Energy-Drinks getrunken. Wenn ich mal einen Softdrink getrunken habe, dann nur Cola Zero. Ich habe fast ausschließlich Wasser dort vor Ort getrunken. Also so gesund war ich noch nie auf einem Trip.
Ey, also die Info, die macht mich gerade komplett fertig.
Ja, ey, das hat mich, ich stand da und du kennst ja dann auch Nordamerika, du bist dann da und also es hat ein bisschen weniger gekostet, aber natürlich bringt dir das dann einer und redet erstmal mit dir 10 Minuten, weil er natürlich einen Tipp haben will und du kennst ja, das ist genauso wie bei den Amis so, die lassen dich dann auch nicht in Ruhe, ne, und dann sagt er so, und wie gefällt dir dein Zimmer und ja, ist eine schöne Aussicht, ne, und wie gefällt dir Kanada und der ist einfach gar nicht mehr gegangen und irgendwann hält er mir da dieses Ding hin und dann ist da wieder schon so vorprogrammiert, so 15%
Tipps. Ja, ich weiß.
Ey, das hat mich, diese Tippkultur in den USA oder Nordamerika, das ist das, was mich echt fertig macht, weil die schreiben zum einen nicht hin, was die Preise sind, inklusive Steuern, sondern die schreiben ja immer ohne Steuer hin. Und dann kommt immer noch dieser Tipp drauf. Das heißt, wenn da steht Caesar Salad $30, dann zahlst du am Ende wie ich jetzt knapp $60, ohne dass du es überhaupt checkst, woher dieses ganze Geld kommt. Das ist echt krass.
Ey, für $60 mache ich einen Caesar Salad, Alter, für die komplette Community.
Für $60 hätte ich zurück zum Flughafen fahren können und nochmal zurück, wenn ich wollte, und mir da irgendwas holen. Das ist so absurd. 64 kanadische Dollar.
Oh,
ja, Gott. Also passt auf, wenn ihr was in den USA bestellt oder egal wo. Also auch in der Mall. Ich bin oft in den Food Court der Mall gegangen, weil das da eine sehr, sehr geile Mall ist. Und da gibt's, wie gesagt, auch viele gesunde Sachen. Und dann steht da irgendwie Salmon Bowl, also Lachs Bowl, steht da, weiß ich nicht, $13. Und ich denke mir, okay, das ist fair. Jedes fucking Mal habe ich $20 gezahlt. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Aber ich habe immer $20 bezahlt.
Ja, das ist wirklich, also passt da auch auf, wenn ihr in Restaurants geht, da steht ganz unten auf der Rechnung, steht dann schon drauf, ob der Tipp schon irgendwie inkludiert ist, so.
Ja.
Schaut euch
und
da
die Kellner
mal.
Sind trotzdem angepisst, wenn du dann keinen gibst. Da steht dann in den Preisen sind schon 15% inkludiert, wie du sagst.
Ja,
und
genau.
Dann geben dir die Rechnung. Ey, ich habe eine Rechnung bekommen in Miami. Da hat einen Sticker draufgeklebt, wo drauf stand, ich würde mich freuen über 20% Tipp.
Mhm.
Da musst du dir mal vorstellen, die hat ihre eigenen Sticker, die sie auf diese fucking Rechnung klebt. Imagine, das würde jemand machen hier.
Ey Gott, Alter, das ist geil, dass ich die Frage gestellt habe. Ey, weil sonst hätte ich diese Information nicht. Also Caesar Salad für über $60, ey, das ist
Wahnsinn.
Das ist komplett insane. Ich muss die Info erstmal verarbeiten, Leute, weil das toppt sogar noch unser Wasser, was wir damals gekauft haben in Oakland, war das, glaube ich, für $13 oder sowas.
Yeah,
weiß schon gar nicht mehr, wie teuer das war. Ja, okay. Letzte Frage und auch zum aktuell, also LeBron James hat ja die 40.000-Punkte-Marke geknackt und am gleichen Tag, vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, hat Will Chamberlain ja die 100 Punkte aufgelegt in einem Spiel. Mhm. Es wurde die letzten Tage so ein bisschen diskutiert, welcher Rekord wird denn eher gebrochen? Ich dachte mir, das ist eine schöne Frage, weil du ja auch so history-technisch. Sind es eher die 100 Punkte von Will Chamberlain? Das ist ja so ein Ereignis, ist es ein Abend oder ist es LeBrons Karriere, was bedeutet, du musst gefühlt über 20 Jahre perfekten Basketball spielen. Was sagst du, was wird eher gebrochen? Der Rekord von Will Chamberlain, 100 Punkte, was schon auch krass ist. Also selbst wenn wir jetzt zurückgucken, die letzten Jahre, natürlich fallen mal wieder öfters die 70 Punkte, aber es hat ja noch nicht mal irgendjemand die 80 Punkte geschafft. Mhm. Aber LeBrons Ding ist halt, vor allen Dingen LeBron spielt halt noch 3-4 Jahre, der hört wahrscheinlich mit 45.000 Punkten auf.
Ja.
Also beides ist was glaubst du, welcher Rekord wird eher gebrochen? Wenn überhaupt, muss man dazu sagen.
Ja. Ich sag, beide Rekorde werden niemals gebrochen. Eher gebrochen würde 100 Punkte in einem Spiel, weil es einfach leichter zu brechen ist. Du brauchst halt nur einen Abend, der perfekt läuft, nur in Anführungszeichen, weil das wird auch so wahrscheinlich nie jemand erreichen. Aber die 40.000, das sehen wir, glaube ich, nie wieder. Man darf einfach nicht vergessen, ich habe gestern ganz, ganz lange mit Aisha drüber geredet und diskutiert. Wir haben so eine kleine Goat-Debatte einfach so geführt, mitten in der Nacht. Und da haben wir auch viel über die Longevity von LeBron geredet. Und du musst dir einfach vorstellen, der kam mit 18 in die NBA und hat direkt 20 aufgelegt.
Mhm.
Weißt du, das ist nicht wie die anderen Spieler, die heute one and done sind oder selbst ein Wemby, der nochmal ein Jahr später kommt. LeBron kam wirklich mit 18 oder 20 Punkte aufgelegt, war dann so gut wie nie längerfristig verletzt, außer das eine Mal mit den Lakers, ich glaube in seinem ersten Jahr mit der Leiste hatte er doch da was. Da war mal einen längeren Stretch raus, ich glaube danach nie wirklich irgendwas Großes gehabt und dann halt wirklich ab seinem zweiten Jahr Minimum immer 25 Punkte oder mehr aufgelegt für 20 Jahre. Das holt kein anderer Spieler. Wie denn? Also da müsste ja der perfekte Steph Curry-Prototyp kommen, der direkt aus der Highschool es in die NBA schafft und dann nie verletzt sein. Also es ist absurd. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, LeBrons Leistung ist am Ende auch historisch wertvoller, weil das Will Chamberlain 100-Punkte-Spiel, ich bin keiner von denen, der sagt, das hat nie stattgefunden. Das habe ich jetzt in letzter Zeit auch immer mehr gelesen, dass Leute das anzweifeln. Das glaube ich überhaupt nicht, weil ihr könnt ja mal gerne zurückgehen in die Zeit 1962. Ich glaube nicht, dass da Amerika großes Interesse hatte für einen schwarzen Mann zu lügen.
Überhaupt nicht.
Ja. Also das darf man mal nicht vergessen, in welchen Zeiten wir da gelebt haben. Oscar Robertson, der in der gleichen Zeit gespielt hat, hat erzählt, dass er teilweise noch in anderen Hotels als seine weißen Mitspieler schlafen musste. Niemals im Leben wurde dann für so einen Spieler damals so eine Lüge so perfekt inszeniert, dass man schreiben kann, der hat 100 Punkte gemacht. Glaube ich im Leben nicht. Aber diese 100 Punkte sind trotzdem irgendwo eine Farce, weil wenn du über das Spiel liest, dann weißt du, im vierten Viertel haben beide Teams die ganze Zeit abwechselnd absichtlich gefoult, um irgendwie den Ball einmal aus Wills Händen zu bekommen, aber gleichzeitig sein eigenes Team hat auch gefoult, um den Ball wieder in seine Hände zu bekommen. Und alleine das zeigt dir, dass dieses vierte Viertel wahrscheinlich schlimmer war als die 70 Punkte von Devin Booker vor ein paar Jahren. Wenn ihr da mal zurückgeht, da hat ja auch jeder gesagt, so, ey, das war doch Bullshit, das waren doch Bullshit 70 Punkte. Ja, waren es auch irgendwo, aber es waren trotzdem 70. Und wenn du das Will Chamberlain-Spiel dir so vorstellst im vierten Viertel, du musst schon ein bisschen gimmicky spielen, sorry, du musst ein bisschen gimmicky spielen, damit am Ende die 100 da stehen. Ich sag, das ist eher möglich, als dass du eine 21-jährige Karriere quasi fakest und da immer über 25 Punkte machst. Deswegen, die 100 Punkte fallen eher. Ich glaube aber tatsächlich, dass beide niemals fallen, weil NBA-Defenses heute auch niemals das Team sein wollen, das sich 100er drücken lassen.
Das kommt auch noch dazu, ja. Also ich glaube, dann irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, da wird dann plötzlich die Playoff-Finals-Defense gespielt, wenn plötzlich jemand so bei 85 Punkte oder so steht und es sind vielleicht noch, keine Ahnung, im vierten Viertel 8 Minuten. Das wäre schon geil. Stell dir mal vor, jemand steht bei 85 Punkten, viertes Viertel, es sind noch 8 Minuten zu spielen. Was passiert dann? Du weißt doch als Spieler, ich bin nur 15 Punkte davon entfernt.
Ja.
Boah, es wäre irgendwie, ja, also aber ich bin der gleichen Meinung wie du. Das eine verlangt einen perfekten Abend und wir haben 450 Spieler in der NBA, rein theoretisch. Jede Nacht kann es irgendein Spieler schaffen und beim Rekord von LeBron brauchst du eben diesen einen perfekten Spieler. Der einzige, bei dem ich es mir vielleicht aktuell vorstellen könnte, weil er so einen hohen Punkteschnitt hat, aber er hat eigentlich auch schon zu viele Spiele verpasst über die ersten Jahre, wäre tatsächlich Luca. Also bei Luca steht aktuell, glaube ich, bei 28,5 Punkten Karriereschnitt. Aber Luca hat halt bisher noch kein einziges Mal 82 Spiele gemacht. Und LeBron hatte schon ein paar Seasons, wo er so 70, 75 oder ich glaube einmal hat er sogar 82 Spiele gemacht. Ja, ich glaube einmal, es war glaube ich sogar 2016. Ich glaube 2016 hat LeBron James 82 Spiele. Ja, es ist, also ich glaube nicht, dass es fällt. Es wäre...
Zu Luca noch. Ich glaube auch nicht, dass Luca so eine lange Karriere haben wird. Also gar nicht, dass ich ihm irgendwas Böses wünsche. Ich glaube gar nicht anhand von Verletzungen, sondern wir müssen ja einfach erstmal festhalten, dass eine 21-jährige Karriere überhaupt nicht die Norm ist. Also das hat ja kaum ein Spieler in der NBA-Geschichte. Wir reden ja dauernd drüber. Das sind irgendwie eine Handvoll Spieler so. Und alleine deswegen, also ich denke, dass Luca vielleicht eine Karriere haben wird von 16, 17 Jahren, so wie wir es heute sehen. Und dann wird es höchstwahrscheinlich auch gut sein, weil die wenigsten Leute haben überhaupt den Körper, dass sie so lange spielen können. Ja, und ich glaube alleine, dass es daran scheitern wird. Aber ja, er wäre theoretisch ein Kandidat dafür. Aber selbst da, ey, das, also wirklich, sich das nochmal vor Augen zu führen, viele Leute werden schon mit 18 irgendwie gedraftet oder vor allem früher in diesem Highschool-Boom wurden Leute viel mit 18 gedraftet. Kobe wurde mit 17 gedraftet, wurde dann erst 18 im Sommer. Aber diese Jungs haben Zeit gebraucht in der Liga. Die haben keine 20 von vornherein aufgelegt. Die waren keine Franchise-Player im ersten Jahr. Und LeBron war das halt schon. Und dann, wie gesagt, ab dem zweiten Jahr immer 27 oder 25 Punkte und mehr. Das toppt keiner, glaube ich.
Sehe ich genauso, relativ unwahrscheinlich. Vor allem LeBron macht wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 3 Jahre, 4 Jahre. Ja. Wir wissen es nicht. Im Sommer wahrscheinlich erstmal nochmal einen schönen, fetten Vertrag bei den Lakers unterschreiben. Ja, Leute, das war die Starting Five. Wir sind durch.
Sehr nice. Danke.
Wir haben heute keine Community-Frage mit dabei. Wir haben die Patronen auch, haben uns entschuldigt, aber seid uns nicht böse, also mit den Verbindungsproblemen, das wäre einfach ein absolutes Chaos gewesen. Deswegen gibt es jetzt wieder am Samstag ganz normal eine Folge. Von der Technik her ist es eigentlich immer gar kein Problem, weil Björn hat auch immer, oder ich, wir haben immer gute Mikrofone mit dabei. Aber wenn du irgendwo im 42. Stock abgammelst, wo der Caesar Salad über $60 kostet, aber Hauptsache man hat kein gescheites WLAN.
Hauptsache das Internet ist scheiße.
Genau, ja, richtig.
Nee, das war echt ein Problem. Das hatten wir aber so, glaube ich, auch noch nie, dass das Internet WLAN uns so hängen lässt. Ich weiß gar nicht, ob wir da vielleicht mal, oder ich muss da auf jeden Fall, glaube ich, mal investieren, vielleicht in so einen Notfall-Internet-Stick, wo ich dann sicher gehen kann, der funktioniert immer. Aber das hat bisher ja eigentlich immer geklappt mit diesem Hotel-Wi-Fi. Deswegen, ja, schade.
Ja, aber zumindest haben wir den Mainport einigermaßen hinbekommen, auch wenn es war nicht ohne. Trotz allem ist es sind ein paar neue Patronen mit dazugekommen, an die auf jeden Fall vielen Dank. Der Dominik dann, ein stolzer Wizards-Fan and cry every game. Willkommen, mein Freund.
Du bist jetzt Letzter. Schade. Ja, die Wizards sind ja jetzt hinter die Pistons gefallen, ne, die Wizards.
Genau, ja. Auf jeden Fall eine fette Umarmung von uns und unser Mitleid hast. Nein, Spaß. Dann der Schwabilo Pascal, Bobby for President, JB Better, so. Joshua, genau, dann Eisen, Hussein, Bene, Le Dream und Nowitzkis rechtes Ei. Okay.
Ey, Leute.
Oh Gott, ey. Ja, Nowitzkis rechtes Ei, wahrscheinlich heute immer noch mehr wert als der ein oder andere Rollenspieler auf der Bank, aber an euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch und dann machen wir weiter mit, machen wir eigentlich diese Woche überhaupt Kategorien? Du hast ja gar nichts gesehen, deswegen ergibt das wahrscheinlich relativ wenig. Oder hast du Spieler der Woche mitgebracht und so weiter?
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann aber kurz eine Sache klarstellen, was mir gerade eingefallen ist, weil ich am Anfang gesagt hatte, ich habe Kyrie noch nie gesehen. Ich habe ihn einmal gesehen in Milwaukee. Ist mir wieder eingefallen. Ich habe ihn sogar beim Warm-up da beobachtet und damals habe ich auch gemerkt, so ey, irgendwie sehr besonderer Spieler, der hat dann auch die Bucks so ein bisschen alleine teilweise attackiert, aber ja, nichts schlägt, was ich jetzt gerade in Toronto von ihm gesehen habe, aber genau, ich habe ihn schon mal gesehen. Und Spieler der Woche, Kategorien, ey, wenn du was vorbereitet hast, ich kann mich
ich
da schon
einfach
so ein bisschen...
Mal ich würde einfach mal ein bisschen was reinwerfen und zwar... Ist es nervig, dass die Lakers irgendwie jedes besondere Spiel verlieren? LeBron James bricht den All-Time-Scoring-Record. Die Statue von Kobe wird veröffentlicht. Er bricht die 40.000 Punkte und irgendwie die Lakers verlieren irgendwie jedes Spiel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mich das nervt, weil mir ist es im Endeffekt egal. Aber ich habe schon so mitbekommen, Stephen A. Smith ist auch richtig akku gewesen. Ne? Er hat gesagt, es wäre mal geil, wenn die Lakers mal aufhören würden, jedes besondere Spiel zu verlieren. Es ist schon irgendwie doof, oder? Dass man immer so besondere Abende dann einfach verliert, weil wird jetzt wahrscheinlich dann in 10 Jahren niemanden interessieren, aber steht immer mit dabei, ja, LeBron, All-Time Scoring-Record, verloren, 40.000 Punkte, verloren. Nervig ist es nicht, aber irgendwie schon ungünstig.
Sie haben das erste Spiel nach Kobes Tod haben sie auch verloren. Das war da, wo Dame 60 gedroppt hat, falls du dich erinnerst. Ja, ich wollte gerade sagen, sie spielen ja doch immer harte Teams, aber das stimmt gar nicht so wirklich, weil den Scoring-Rekord hat er letztes Jahr gegen OKC gebrochen. Da war OKC auf jeden Fall noch schlagbar. Ja. Die haben sie dann aber geschlagen. Ja, dann haben sie es war gegen die Nuggets jetzt das 40.000-Punkte-Spiel. Okay, das kannst du auf jeden Fall verlieren. Und das Kobe-Spiel damals, das hättest du aber auch gewinnen können. Das war gegen Blazers-Team, was jetzt nicht viel hatte, außer Dame, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Ja, das ist eigentlich die perfekt für unsere Kategorie, ist so ein bisschen nervig. Weil an sich ist es keine große Sache. Es ist nicht schlimm. Es spiegelt sich nicht wieder in den History-Books. Also da müsst ihr jetzt schon noch 10 weitere solche historische Spiele, finde ich, verlieren, dass man da jetzt wirklich irgendwie groß drüber reden würde. Das war jetzt einmal für eine Woche irgendwie ein kurzes Thema. Aber ich finde, das ist perfekt einfach für, ja, ist so ein bisschen nervig, vor allem für die Lakers-Fans. Aber an sich ist auch scheißegal. Also wen kümmert das, ob er das Spiel, das weiß doch heute eh keiner mehr, ob er damals den Scoring-Rekord, man weiß, er hat den gegen OKC gebrochen, ob die das Spiel gewonnen oder verloren haben, weiß heute kein Mensch mehr.
AD hat auch gesagt, vielleicht sollte LeBron James einfach mal aufhören, Rekorde zu brechen, weil wir dann immer verlieren. Hat er wirklich gesagt. Ja, okay. So ein bisschen nervigster Moment. Dann Spieler der Woche werfe ich jetzt einfach mal mit rein. Giannis für mich in den letzten Partien oder generell die Milwaukee Bucks in den letzten 6 Spielen seit dem All-Star-Break richtig gut unterwegs, haben alle 6 Partien gewonnen und Giannis kommt auf, 3 Spiele hat er jetzt gemacht, heute Nacht gegen die Clippers oder für euch gestern Nacht war er nicht mit dabei. Trotz allem haben die Milwaukee Bucks gewonnen, weil Dame überragend gespielt hat und Bobby. Giannis kommt auf 31,3 Punkte, 68% aus dem Feld, 83,3% from downtown bei 2 Attempts, 77,8% von der Freiwurflinie, 11,3 Rebounds, 3,3 davon offensiv von einem Plus-Minus von plus 15,7. Ich muss dazu sagen, ich bin gespannt, weil die Bucks hatten jetzt natürlich auch ein paar leichtere Gegner mit dabei. Die Bulls, Back-to-Back, die Hornets, die Sixers ohne Embiid. Und deswegen, ich will mir mal noch so ein bisschen anschauen, wie die nächsten zwei Wochen, drei Wochen laufen, weil du hast es, glaube ich, auch schon mal in deiner Insta-Story gepostet. Du spielst jetzt gegen die Warriors, gegen die Lakers, gegen die Clippers, gegen die Kings. Dann spielst du nur gegen die Sixers, dann spielst du gegen die Suns, die Celtics, die Nets, OKC, Lakers, Pelicans. Jetzt wird's richtig. Mhm. Also jetzt können die Bucks dann zeigen, okay, wir sind im Modus, aber die letzten sechs Spiele, beste Defense der Liga, habe ich vorhin auch ganz kurz nachgeschaut. Also es sieht auf jeden Fall wieder einen kleinen Ticken besser aus als noch vor ein paar Wochen vor dem All-Star-Break. Genau, deswegen Giannis wäre mein Spieler der Woche jetzt in dem Fall.
Ja, sehr guter Pick. Und ich kann noch zu der Defense ergänzen. Das war ja das große, große Problem unter Coach Griffin. Und hier muss man sagen, hat Doc Rivers echt eine gute Wende hinbekommen. Also wenn ich mir das angucke, selbst wenn du so filterst nach den letzten 12 Spielen oder so, selbst da haben die Bucks die zweitbeste Defense der Liga. Also die haben sich defensiv wirklich, wirklich gemacht. Aber wie du sagst, und da bin ich auch immer ein großer Verfechter davon, gerade wenn du so einzelne Stretches dir anguckst, wenn du sagst, so ja, die letzten 10 Spiele sieht das und das Team so gut aus, guck dir immer die Gegner an. Guck dir an, wie viele Back-to-Backs hatten die, wie viele Heimspiele hatten die, wie viele schwache Teams waren auf dem Schedule. Das ist gar nicht zu unterschätzen. Und gerade vor allem so beim Defense-Faktor, da wird dir vor allem halt verrechnet, wie viele Punkte hast du kassiert. Und wenn du da gegen wackes Team gespielt hast oder wenn du da ein, zwei große Blowouts dabei hattest, plötzlich sieht dein Defensiv-Rating viel besser aus, als es vielleicht möglicherweise ist über die ganze Saison. Deswegen, ich bin auch immer vorsichtig, gerade wenn es um die Bucks geht, weil ich einfach, jeder kennt das so, das Team, was man am meisten verfolgt, da hat man immer solche Stretches drin, wo es super aussieht und dann kommt wieder ein Monat oder eine Woche, wo man solche Dämpfer bekommt. Deswegen, ich will es jetzt auch nicht zu hoch hypen, aber es ist eine schöne positive Entwicklung auf jeden Fall. Die Bucks überhaupt so in den letzten Spielen, vor allem seit dem All-Star-Break, wirklich sehr, sehr gut dabei in vielen Kategorien. Deswegen, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und ich hatte noch einen Punkt gerade, der mir jetzt aber leider entfallen ist, shit. Aber gehe ich mit, also Giannis, Spieler der Woche, genau, da reden wir gleich beim MVP drüber, genau, deswegen hebe ich mir das auf mit Giannis.
Yes, Spieler der Woche abgehakt, nervig, bester Moment, hatte ich einen besten Moment? Ich fand es ein bisschen insane, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder auch ihr. Colin Sexton hat heute nach dem Spiel einfach.
Es war so krank.
Ich habe between the legs Dank rausgezimmert. Ja, also, nee, nicht den, nee, ja, ich, stimmt, du meinst das Play im Game selber, oder? Aber hast du den Dank nach dem Spiel gesehen?
Ja, aber den hat er sich doch auch vorgeworfen. Das war ein Self-Alley-Oop.
Hat er
sich den nicht vorgeworfen und ist dann between the legs gegangen? Ich dachte schon.
Warte, ich muss ganz kurz nachschauen.
Auf jeden Fall hat er mit den athletischsten Dank dieses Jahr rausgeballert.
Stimmt, ein Bounce Pass auf den Boden, dann geht der hoch between the legs.
Das ist ein Dunk-Contest-Dunk, mit dem man eine 50 bekommen hätte. Das war krank. Ja,
aber nicht die Judges dieses Jahr, da hätte es eine 42 gegeben.
Ja, stimmt.
Ja, sagen sie, ja, also den haben wir schon von Wins gesehen und ja, das war nicht so ästhetisch.
Ja, aber da war ja jetzt gar kein Windmill drin wie bei Dominique, deswegen können wir dem gar keine 50 geben.
Ja, also schaut euch den Dank auf jeden Fall an, Collins. Der wird danach auch komplett gefeiert. Ey, ihr kommt Horton Tucker, kommt zu ihnen und umarmt. Ey, ich schaue ihn mir gerade nochmal an. Also ganz ehrlich, was sind die NBA-Spieler auch für kranke Athleten? Der geht da einfach hin und zimmert einen Dank raus, wo du dir denkst, so, was ist hier bitte?
Ja, also. Und er ist wahrscheinlich ein Kopf kleiner als ich. Also ist so 1,80 vielleicht. Ich weiß, Colin Sexton ist teilweise auch größer gelistet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der größer ist als 1,80. Und dann haut der so ein Ding raus.
Ja, das ist absolute Wahnsinn. Ja. Okay.
Einfach die größten Athleten der Welt. Da bleibe ich ja immer daran. Also das ist zwischen, was Athletik, Explosivität und Sprungkraft angeht, das ist wirklich zwischen NBA-Spielern und NFL-Spielern, wo ich sage, da geht nichts drüber. Die sind so krank athletisch. Ich weiß nicht, ob du gerade den Draft-Combine so ein bisschen die Angst von der NFL...
Ich wollte es gerade sagen.
Da wurde jetzt der Rekord gebrochen über den 40-Yard-Dash und so. Also das sind so unfassbare Athleten. Das ist absurd.
Ja. Okay, Leute, dann sind wir mit den Kategorien durch und machen so einen 10-Minute-Spot über Face of the League, weil ich es echt spannend finde. In den letzten Tagen wurde das Thema immer wieder aufgenommen. Natürlich auch unter anderem wegen Victor Wembanyama. Und es wird halt immer diskutiert, ja, wenn Steph und LeBron und Kevin Durant dann nicht mehr da sind, Da will ich erstmal die Frage stellen, sind eigentlich Steph, LeBron und KD, kann man die noch alle so als Face of the League betiteln? Mhm. Oder würdest du schon sagen, es geht schon eher so in die jüngere Richtung? Weil auch wenn natürlich alle drei irgendwie absolute Legenden und Hall of Famer sind, muss man sagen, so die Jungs dahinter, die sind ja jetzt auch, also keine Ahnung, Luca ist jetzt glaube ich auch schon 25 geworden. Tatum ist jetzt auch schon 26, hatte auch Geburtstag. So, deswegen sind die drei überhaupt noch das Face of the League?
Also für mich sind das Face of the League LeBron, Steph und Luca. Das sind diejenigen, über die du die ganze Zeit die Berichte hörst. Das sind die Videos, die am besten klicken. Das sind, wenn du gerade in den USA bist, du machst den Fernseher an, es ist die ganze Zeit LeBron, Luca, Steph, LeBron, Luca, Steph. Sie haben die meiste Star Power, sie haben die meiste Strahlkraft, sie haben, ich glaube, den meisten Wiedererkennungswert. Also man darf halt auch nicht vergessen, was LeBron für die Liga gemacht hat. Ich meine, der war 9 Jahre in Folge in den Finals. Also die ganze Welt kennt den und vor allem in den USA kennt ihn jeder. Steph hat die spektakulärste Spielweise für einen Spieler, der jetzt nicht Vince Carter ist und in jedem Spiel Monster-Dunks rausholen kann. Und Luca ist einfach der Posterboy für europäischen Basketball, ist dabei super sympathisch, super charismatisch. Also ich glaube, die drei sind nach wie vor das Gesicht der Liga. KD hätte ich ehrlich gesagt raus, weil zum einen ist KD nicht beliebt genug, glaube ich, insgesamt in der Gesamtbevölkerung, nicht in seiner Fanbase. Er hat sicherlich eine Fanbase, aber nicht so wie Steph und LeBron. Und ich würde sagen, KD ist mittlerweile einfach auch ein bisschen älter, hat viele Spiele verpasst, ist keiner, der wirklich in den Medien so in Erscheinung tritt. Deswegen, also
selten
ich würde
bis überhaupt nicht, muss man echt sagen. Also ja.
Genau. Außer halt über Twitter, wenn er über irgendwas rantet oder wenn er seinen Namen selber in die GOAT-Diskussion werfen will. Was er nach wie vor übrigens für mich kann, vom Skillset her, aber auf keinen Fall von der Karriere her. Aber es sind LeBron, Steph und Luca. Die sehe ich als Faces der League. Ich hätte nicht mal Giannis drin, ehrlich gesagt, weil ich glaube einfach, dass Giannis nicht mal diese Star-Power mitbringt, wie sie ihn Luca mitbringt, oder?
Ja, ich finde so Spielertypen wie Giannis oder Jokic, das sind zwar NBA-Superstars, aber Face of the League. Wobei Giannis ja eigentlich auch dieses Charismatische mitbringt. Mhm. Und jetzt auch wieder mit der Doku, die haben sich auch wieder viele angesehen. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast.
Noch nicht, aber ich gucke sie mir an, ja. Wo läuft die? Auf Prime?
Auf Prime. Und ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir wurden alle irgendwie so ein bisschen überrollt davon, wie emotional das war. Weil es gibt ja schon die... Wie heißt der Film, der bei Disney Plus lief?
Den Disney-Film.
Genau,
ja,
richtig.
Weiß ich nicht, aber der ist schon gut eigentlich.
Er ist schon gut, aber jetzt in dieser Doku spricht halt Giannis und seine ganzen Brüder selber darüber. Und wenn da Giannis auch da sitzt und weint wirklich vom tiefsten Herzen, boah, Alter, ey, da rutscht dir wirklich das Herz in die Hose, weil der redet halt über diese Zeit in Griechenland und halt auch Rassismus und auch nochmal diese ganze Geschichte, dass Giannis halt ohne seine Eltern da eigentlich gar nicht rüber wollte. Der wollte echt den NBA-Draft, der wollte auf alles scheißen und also kann ich echt nur jedem empfehlen, unglaublich gute Dokumentation. Aber wieder zum Punkt zu kommen, ich bin bei dir. Ja, Giannis, Jokic, irgendwie fehlt die Strahlkraft und bei einem Typen denke ich mir aktuell, ich weiß nicht, ob seine Strahlkraft größer ist als vielleicht alles, was in der Liga ist. Es dauert vielleicht noch ein bisschen. Und ich will nicht wissen, wie viele National TV Games die Spurs im nächsten Jahr bekommen. Aber es
und
ist
jedes
einfach,
einzelne verlieren werden.
Ja, aber es ist trotz allem, Wemby könnte schon das Face of the League sein, oder? Weil er bringt alles mit. Er ist ein Spieler, den es so noch nie gab. Du kannst jedem immer erzählen, so, selbst wenn jemand mit Basketball nichts anfangen kann, kannst du ihm sagen, hey, übrigens, in der NBA gibt's jemanden, der ist 2,24 Meter, der kann dribbeln, der kann shooten, das ist eine absolute Blockmaschine. Dann irgendwie, er ist natürlich jetzt noch ein bisschen jünger und dementsprechend noch jetzt nicht so präsent, finde ich, von seiner Aura her. Aber ich finde, Wemby bringt schon alles mit, oder? Damit er das Future Face of the League sein könnte. Oder sagst du, ich habe jemand anderen.
Boah, das sind zwei Fragen. Also lass uns erstmal das Wemby-Thema abhaken. Ja, hat er. Er hat auf jeden Fall diese Strahlkraft, obwohl er nicht mal der extrovertierteste Mensch ist, ne? Er ist ja eher ein introvertierter Mensch. Er sagt selber irgendwie, er geht nachts um 21.30 Uhr, legt er sein Handy weg, ist nicht mehr erreichbar, liest seine Fantasy-Romane.
Tim-Duncan-Mentality.
Ja, wirklich, genau, Tim-Duncan-Mentality, aber er hat. Ich weiß gar nicht, ob das sein Charisma ist. Ich würde einfach sagen, du guckst ein NBA-Spiel, in dem er vorkommt und du bist wirklich die gesamte Zeit nur darauf konzentriert, was macht Wemby.
Es ist
jede,
so, ja.
Jede Aktion ist spannend, wie er einen Pick setzt, wie er den Ball nach vorne dribbelt. Alleine wie oft ich sehe, dass der den Rebound holt und dann nach vorne dribbelt. Und ich denke mir, ey, können wir mal kurz anhalten und festhalten, dass der 2,24 ist und dass so hatte so Leute wie Yao Ming, Sean Bradley, George Morrison, weiß ich nicht mehr, irgendwas Eaton.
Mark Eaton.
Diese Jungs, da hast du im Traum nicht dran gedacht, dass die mal einen Ball nach vorne bringen.
Die haben die halbe Shotglock gebraucht, bis sie überhaupt mal vorne ankommen.
Ja, und das konntest du überhaupt nicht vergleichen. Die hatten ja überhaupt keine Handles oder, ne? Mhm. Und dann kommt da Wembanyama und es sieht flüssig aus, wenn der den Ball nach vorne dribbelt. Und der geht einfach manchmal selber ins Pick and Roll, so als Ballführer mit 2,24. Ja, ja. Was ist das?
Und dann nimmt er den Pull-Up-Dreier einfach direkt aus dem Dribbling. Und
trifft 40% bei Pull-Up-Dreiern. Was ich jetzt neulich gelesen habe, ist, dass nur seine Catch-and-Shoot-Dreierquote so schwach ist Zeit. Und sein Pull-Up-Dreier, so den, der sich selber kreiert, der Dreier ist sowieso die ganze Zeit legit. Das ist auch so absurd. Also sein Dreier ist eigentlich auch da. Und um es kurz zu machen, also ich saß mit Siebes in der Sportsbar und wir haben Chat gegen Wemby gesehen. Das war ja das Aufeinandertreffen jetzt wieder Spurs gegen OKC. Und ey, Wemby hat dieses Rookie of the Year Rennen in dem Moment für sich auch entschieden. Also mit dem Block gegen Chet, der zum Jumper ansetzen will und Wemby streckt einfach den Arm und nimmt ihm diesen Ball weg. Das war so ein Power-Move und dann einfach gegen so ein OKC-Team auch zu gewinnen, was eins der besten der Liga ist mit den Spurs, das ist herausragend und seine Defense spricht für sich. Er ist ein Depoy-Kandidat. Ich glaube, es wird Gobert dieses Jahr und ich finde auch Gobert verdient mit der besten Defense der Liga, wenn er die mal wieder ankert. Man darf jetzt nicht zu sehr in Hype gehen bei Wemby, aber Wemby ist der Blockleader der Liga. Er ist eine Double-Double-Maschine, er ist eine 5x5-Maschine, er wird wahrscheinlich einer der ersten Spieler sein, der bald mal wieder eine Quadruple-Double hatte. Hatte er neulich ein Quadruple-Double? Nee.
Nee, er hatte wieder ein 5x5-Game.
Ja, und er hatte ein Triple-Double, aber mit 10 Blocks. Und dann haben wir drüber geredet, kann da bald ein Quadruple-Double rauskommen, wird er sicherlich bald haben. Es ist super spannend, weil am Ende, ich denke mir halt immer, ey, am Ende ist er trotzdem ein Franzose, das connectet meistens nicht so gut in den USA, dann ist er eher ein introvertierter Spieler und er ist halt ein Spieler, den keiner nachahmen kann. Also weißt du, du hast jetzt nicht die nächste Generation, die dann alle spielen wollen, die dann alle spielen wollen wie Wemby, weil das hattest du bei Steph. Die Leute alle haben Steph gesehen und haben gesagt, ja, okay, das kann ich auch. Guck mal, der ist der kleinste Spieler auf dem Feld, das kann ich auch. Aber Wemby kann halt keiner.
Ja.
Und das ist die Frage, ob das so sich übersetzen wird.
Das ist ein echt guter Punkt. Aber ich glaube, es ist einfach, ich merke es ja auch selber, ich stehe für die Spurs auf, für Wemby. Das ist wirklich
Für ein 12-Siege-Team.
Ja,
oder was haben die gerade? Warte, ich guck nach. Die haben gerade 13 Siege.
13 Siege. Ja, es ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Ich habe übrigens so eine Theorie, warum er seine Catch-and-Shoot-Dreier nicht so gut trifft. Ich glaube tatsächlich, dass die Spurs ihn falsch anspielen. Ich glaube, sie spielen die Pässe zu tief. Ich glaube, du müsstest die Pässe höher spielen. Also schaut euch einfach mal ein paar Würfe an. Und dass es dann einfach Wemby nicht so seinen ganz normalen Wurfrhythmus hat. Und wenn er dann selber dribbelt, ist es einfach im natürlichen Fluss echt ein spannendes Thema, weil man spielst du schon mal einen Pass auf einen 2,24-Meter-Kerl. Also die Spurs brauchen halt unbedingt einen Point Guard, ja. Also Wemby auf jeden Fall super heißer Kandidat, macht mir jetzt schon viel Spaß. Das ist gerade eben mal seine Rookie-Season. Und ich kann jetzt schon die Rivalität, ich hoffe, es entsteht ein. Ich hoffe, die Spurs machen die richtigen Moves. OKC versus Spurs, Texas. Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren so kommen wird. Aber wen haben wir
aber
noch?
Aber OKC ist nicht in Texas.
Wo war ich denn jetzt gerade? Sorry, ich war komplett woanders. Sorry.
Aber es gibt so viele Texas-Teams.
Ja, genau. Nee, es gibt Dallas Rockets und die Spurs. Drei Stück gibt's, aber OKC zählt nicht dazu. Ich hatte gerade einen Denkfehler.
Genau.
Sorry.
Genau. Nee, easy. Aber ich freue mich zum Beispiel auch auf Duelle mit Şengün. Mhm. So, vielleicht gibt's da mal ein Texas-Duell, wenn die Rockets ein bisschen besser werden. Vielleicht sieht man da irgendwann mal was. Oder auch mit Dallas. Also überleg mal, du hast so Western Conference Finals Wemby gegen Doncic. Das wäre auch krass für die NBA.
Ja. Übrigens, Rockets Wir haben viel falsch eingeschätzt, aber bei den Rockets waren wir ganz gut unterwegs vor der Saison. Also die hatten zwar einen sehr, sehr krassen Saisonstart, aber jetzt hat sich dann doch ein klein wenig eingependelt. Das nur ganz kurz, um auch mal zu sagen, dass wir auch mal was richtig gesagt haben, so gefühlt.
Hey, ich denke, am Ende der Saison stehen wir ganz gut da mit unseren ganzen Predictions. Wir müssen die dann nochmal rausholen. Aber ich denke, so schlecht altert es oft gar nicht. Bei den Rockets, ja, wir haben ja auch Jalen Green oft bezweifelt und das hat sich ja jetzt auch bestätigt, dass Ime Udoka ihn einfach öfter mal bencht im vierten Viertel, weil er einfach nicht diese Spielweise haben will in einem entscheidenden Game oder in einem knappen Game. Und diese Tendenzen bei manchen Spielern, die gehen halt auch einfach irgendwann nicht mehr weg. Und Jalen Green ist irgendwie gerade dafür so ein Paradebeispiel.
Ja. Also bei zwei Dingern lagen wir auf jeden Fall echt krass falsch. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, du hattest die Lakers an der 1. Ich glaube, ich hatte die Lakers an der 4. Und ich hatte, glaube ich, die Warriors an der 2 oder 3. Und ich glaube, du hattest die Warriors an der 4. Und die sind gerade Kilometer weit davon entfernt.
Warte mal auf den Schlussspurt der Lakers ab. Die gehen noch an die 1, mein Freund.
Ja, genau. Wir verkaufen das jetzt einfach bis zum Saisonende so. Und dann am Saisonende, wenn es nicht so kommt, dann reden wir einfach so über die Playoffs, dass ihr total vergesst, dass wir das überhaupt mal erwähnt haben. Nee,
genau.
Bleiben wir noch beim Future Face of the League. Wer kommt denn noch in Frage von den ganzen jungen Spielern? Also Luka hast du schon. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht irgendwie noch großartig drüber diskutieren. Luka Doncic ist jetzt schon eines der Gesichter der Liga. Wie stehst du zu Edwards, dem Ant-Man, Timberwolves? Vielleicht auch nicht so leicht, weil man muss auch immer sagen, ja, wobei die Spurs sind halt auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Spurs spannender sind als die Timberwolves. Es sind beides eigentlich jetzt nicht so die geilen Märkte. Siehst du Edwards so als Future Face of the League? Es wird auch, finde ich, relativ wenig über Edwards berichtet, so gefühlt.
Ja, das stimmt. Für mich ist Ant mittlerweile so die gleiche Schiene wie Booker und Tatum. Der wird von seinen Stats her ein absoluter Superstar sein oder ist es ja jetzt schon. Aber der ist von der Mentalität einfach so, dass er nicht so outgoing ist, dass er mehr sich auf das Spielerische konzentriert als um das Ganze drumherum. Obwohl er, das ist eigentlich eigenartig, weil Ant hat das Charisma. Ant ist so witzig in Interviews, aber das ist immer alles so sehr trotzdem in dem einen so ums Spiel gehalten und nicht viel drumherum. Und meine, wir haben ja drüber geredet, wir haben es ja auch kritisiert, dass er beim All-Star-Game gesagt hat, so, ey, warum soll ich hier kompetitiv spielen? So, was erwartet ihr, dass wir jetzt hier kompetitiv spielen?
Ja, das war so scheiße, ey.
Genau, ja, aber das spiegelt so ein bisschen wieder so, ey, dem geht's einfach nur ums Gewinnen in der Regular Season. Und ich habe da zum Beispiel aber auch total gefeiert beim All-Star-Game, dass alle ihre krassen Outfits auspacken und Ant kommt im fucking Hoodie. Und läuft da einfach diesen Runway entlang und hat überhaupt keinen Bock, dass überhaupt über ihn berichtet wird, dass überhaupt ein Foto von ihm gemacht wird. Und ich finde, Booker und Tatum leben das die letzten Jahre genauso vor. Wer auch so ein Spielertyp für mich ist, ist Brunson. Das sind alles übertrieben krasse Basketballspieler, aber sie haben nicht wirklich diese, wie wir es die ganze Zeit nennen, Strahlkraft oder Charisma, was noch ein bisschen darüber hinausgeht. Und Ant ist wahrscheinlich der Erste, wo ich sagen würde, der hat's eigentlich. Aber selbst der ist ein bisschen reserviert. Vielleicht liegt's auch daran, dass er in Minnesota spielt und einfach Minnesota kein sexy Markt ist. Auf der anderen Seite...
Stell dir mal vor, der wird bei den Lakers spielen. Ich glaube,
Ja, das ist ein guter Punkt, wenn er bei den Lakers spielen würde. Aber meine Frage ist, ey, wer Devin Booker? Ein Riesenstar, also ein größerer Star, wenn er bei den Lakers spielen würde, die letzten Jahre, als bei den Suns, weil die Suns sind auch ein bekanntes Team, die waren in den Finals, der hat eine Kardashian gedatet, also der ist schon auch bekannt, so Devin Booker, aber der ist trotzdem kein Superstar in dem Sinne, wie wir es gerade besprechen, also kein Face of the League.
Ja, das ist echt super spannend, also wie viele Faktoren da damit reinspielen, da merkt man auch, wie dünn es eigentlich ist, also auch so... In Tatum, auch wenn das so ein überragender Basketballspieler ist, aber auch von seiner ganzen Persönlichkeit her, so, Tatum ist einfach kein Eye-Catcher. Celtics-Fans, das dürfte mir jetzt auch gar nicht böse nehmen, es gibt auch, genauso wie Devin Booker für mich kein Eye-Catcher ist, so, die spielen unglaublich geilen Basketball, aber wen gibt das denn noch? Was ist mit SGA? Könnte der vielleicht Shai Gilgeous-Alexander oder ist es vielleicht dann in so einem Team sogar eher Chet? Weil Chet hat schon eine große Klappe. Es ist zwar wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber so, wenn mal Wemby gegen Chet, wo die Leute ja jetzt schon so geilen Fokus drauf legen, vielleicht ist es eher, ich drop den Namen jetzt einfach mal, Chet, oder ist es dann schon eher SGA als beste Spieler des Teams?
Boah, das ist auch eine sehr gute Frage, weil SGA ist halt auch ein ganz besonderer Spieler, weil der macht eher so den Schritt, finde ich, in Richtung Avantgarde. Das ist so ein Typ, den siehst du in der Vogue. Das ist so ein Typ, den siehst du bei irgendwelchen Paris, bei irgendwelchen Paris Fashion Weeks. Ob ihn das jetzt zum Gesicht der Liga macht, ist eher so der Haute-Couture-Spieler der NBA. Mhm. Er ist vielleicht das Face der Liga auf irgendwelchen Partys, wo wir nie reinkommen. Ja. Das ist irgendwie auch ein spannendes Thema.
Wir kommen
Thema.
Auf gar keine Partys rein in der NBA.
Das stimmt, wir kommen safe auf keine Party. Ja.
Ist eigentlich Lambi, so overall, oder?
Ja, ganz kurz noch, also SGA hat auch unglaublich viel Star-Appeal. Ich habe den ja auch gesehen in Hamburg und in Berlin bei diesen Vorbereitungsspielen und der ist auf jeden Fall eine Erscheinung. Also der hat auf jeden Fall Strahlkraft. Aber wie gesagt, der wirkt eher wie so ein Model. Und ich glaube, der passt besser so in diese Haute-Couture-Avantgarde-Schiene. Im Moment ist es Wemby. Also ich muss sagen, ich halte hart dagegen bei Chet. Ja, Chet hat auf jeden Fall ein großes Maul. Aber Chet ist kein Face of the League. Also der ist vielleicht das Face of the League im Jahr 1800, wenn Abraham Lincoln Lookalike-Contest stattfindet. Aber der ist kein Face of the League in der heutigen NBA, sorry.
Ja, also dann würde ich sagen, wir einigen uns auf Luka Doncic, Victor Wembanyama und so ein bisschen out of the pocket SGA vielleicht noch. Sonst sind so die drei Spieler. Ey, aber da kommt auch immer viel zusammen. Social Media Präsenz, dann sicherlich auch der Erfolg. Face of the League muss dann halt natürlich auch schon mal irgendwie Erfolge feiern. Also da bin ich sehr, sehr gespannt über die nächsten Jahre. Aber Steph macht bestimmt noch, keine Ahnung, 3-4 Jahre. LeBron macht noch 3-4 Jahre. Ich denke, Durant hört vielleicht eher auf als die beiden. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So, ich weiß nicht, wie alt ist denn Durant? 35? 36?
36, glaube ich. Ja. Muss mal gucken. Ja, ich glaube, also Say, ich wäre nicht ganz so optimistisch wie du. Ich wäre, glaube ich, im Moment bei Curry und bei LeBron beide bei 2-3 Jahre. Auch das wäre schon verdammt lange, weil LeBron ist dann was, 42, 43, Curry ist dann fast 40.
Ja.
Können wir ganz kurz über das Bronny-Thema reden? Weil ich habe da zu deiner Meinung nicht gehört. Wie siehst du das? Also für alle da draußen, Bronny James, der ja aktuell am College spielt, seine erste Saison. Seine erste Saison läuft im Moment überhaupt noch nicht gut, macht nur 5 Punkte im Schnitt, hat ganz schwache Quoten, zeigt ein paar gute Ansätze. Ich habe mir auch ein paar Breakdowns angeguckt. Ist nicht so, dass er der komplette Loser ist und das vielleicht nie in die NBA schafft, aber er wird es dieses Jahr safe nicht in die Liga schaffen. Und jetzt gab es von der NBA, gibt es immer einen Mock-Draft, wo die so ein bisschen prognostizieren, wohin gehen die Leute. Und da war Bronny James auf dem Board nicht mehr drauf. Die haben ihn runtergenommen, haben gesagt, der wird dieses Jahr nicht gedraftet, keine Chance. Und dann hat LeBron so ein paar Tweets abgesondert, von wegen so, ey, lass das Kind doch einfach ein Kind sein, lass ihn doch einfach spielen, er arbeitet hart und die Arbeit wird irgendwann für sich sprechen, earned, not given. Und dann hat er noch einen Tweet rausgehauen, wo er meinte so, an alle jungen Spieler da draußen, Mock-Drafts bedeuten gar nichts, lasst euch nicht entmutigen, arbeitet einfach hart weiter. Was ja an sich eine ganz gute Message ist, aber er hat halt so ein bisschen dieses ganze Medienspektakel um Bronny kritisiert und gesagt, lass den Jungen einfach ein Jungen sein. Wo halt jeder dann sofort gesagt hat, ja, aber du lässt ihn seit 3 Jahren nicht ein Jungen sein. Du sagst seit 3 Jahren, er kommt in die NBA. Du sagst seit 3 Jahren, er ist heute besser als die Spieler, mit denen ich teilweise bei den Lakers bin.
Die Aussage war das Problem. Die Aussage war für mich das große Problem, die er da getätigt hat. Und das war bloß 3 Monate vorher oder sowas, dieser Tweet.
Genau, also er hat irgendwie gesagt so, ja, ich habe gestern League Pass geguckt und da sind Jungs, da würde Bronny über denen starten im NBA League Pass und das ist halt absoluter Bullshit. So, das hat ja auch damals jeder gesagt, kein Mensch hätte gesagt, Bronny startet da. Und ja, wie hast du das Ganze gesehen? Also LeBron hat im Nachhinein, glaube ich, auch die Tweets gelöscht, was er auch, glaube ich, sehr selten tut, aber der Backlash muss sehr groß gewesen sein und alle haben halt gesagt so, ja, aber du machst hier den Fehler, du hast den Fehler gemacht, jetzt sei nicht sauer auf die Medien, dass sie halt auch über deinen Sohn berichten, wenn du 3 Jahre lang uns erzählst, der kommt in die Liga und du willst mit ihm spielen.
Ich würde mir wünschen, dass so schnell wie möglich Bronny James einfach sagt, ich mache noch ein weiteres Jahr. Dann hätte sich nämlich das Draft-Thema von jetzt auf gleich komplett erledigt. Diese ganze Mock-Draft-Geschichte, wird er gedraftet? Wenn ja, wohin? Wann, wie, wo? Der Kerl hatte einen Herzstillstand, hat nur die Hälfte der Spiele gemacht. Ich finde, er ist ein toller Teamplayer. Also er drängt sich überhaupt nicht auf. Yeah. Bronny James könnte viel aggressiver spielen und seine ganzen Stats pushen. Aber der braucht einfach noch ein Jahr. Und dementsprechend sag einfach, ich mache auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr am College. LeBron James, supporte deinen Sohn, aber halt das Ganze aus den Medien raus. So, diese Tweets, die können einfach nur nach hinten losgehen, wenn du sagst, ey, mein Sohn ist besser als so mancher Spieler, den ich gerade im League Pass gesehen habe. Ey, da kannst du, glaube ich, sowieso froh sein, dass du LeBron James bist. Wenn du, glaube ich, nicht LeBron James bist, kriegst du auf diesen Tweet ganz andere Reaktionen. Ja. Weil andere
wenn du, wenn du LaVar Ball bist zum Beispiel. Mhm.
Genau, richtig. Also deswegen, ich ordne das Ganze so ein. Ich glaube, dass Bronny James ein Talent hat. Er braucht noch ein bisschen Zeit. Und um ihm einfach die Ruhe zu geben, sag einfach so schnell wie möglich, ich mache noch ein weiteres Jahr, weil dann ist diese ganze Draft-Thematik und dieses ganze, aber das wird zum Riesenthema. Umso näher wir jetzt drankommen an den Juni und dann an den NBA-Draft, ey, es gibt nur ein Thema, Bronny James, Bronny James, mhm. Bronny James. Und lass den Jungen einfach Basketball spielen. Halte dich an den Tweet, den du selber abgesetzt hast. Lass den Jungen einfach Basketball. Das ist meine ganze Meinung zu dem Thema.
Ja. Und nochmal zum NBA-Söhne-Thema. Das ist ja sowieso so absurd schwer. Also guck mal, der Sohn von Dwayne Wade ist in der G-League, hat man ewig nichts mehr gehört. Der Sohn von Carmelo Anthony, Kyan, der spielt auch irgendwo Highschool, glaube ich. Von dem hörst du auch nicht wirklich, dass er irgendwas ist. Der einzige Sohn, der wirklich von einem Starspieler kommt, der jetzt wahrscheinlich in die NBA gehen wird und da wahrscheinlich auch in Richtung Star gehen wird, ist der Sohn von Gilbert Arenas. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der ist relativ hoch gerankt, glaube ich. Ich weiß nur, aber ich glaube, der ist sogar jetzt auch noch in der Highschool, ne? Der ist, glaube ich, letztes Jahr Highschool. Aber der ist interessant, weil Gilbert Arenas war ein All-Star und ein Franchise-Player und der könnte möglicherweise auch in die Schiene gehen. Aber normalerweise ist es so, dein Dad war ein Star, da bist du maximal ein Roleplayer. Und umgekehrt, wenn dein Dad ein Roleplayer war, bist du relativ, nicht relativ, aber dann kannst du ein Star werden. Das haben wir bei Curry gesehen, das sehen wir bei Brunson, das sehen wir bei Devin Booker, das haben wir bei Kobe gesehen. Also da gibt's dann schon mehr. Aber ja, es ist einfach so schwer, alleine in die NBA zu kommen. Ich denke, Bronny wird alleine wegen seinem Namen auf jeden Fall in die NBA kommen, selbst wenn er nur G-League-Talent ist. Aber er wird es in die NBA schaffen, einfach damit LeBron mit ihm spielen kann. Davon gehe ich fest aus. Aber ob er dann eine lange Karriere haben wird, ey, das wird sich zeigen. Positiv, er ist ein absoluter Teamplayer. Und positiv, er hat kein Ego. Also, wie du gesagt hast, er drängt sich ja auch nicht auf in diesem College-Team. Dieses College-Team ist nicht mal besonders gut. Die haben ein, zwei Spieler, die gut sind, aber sonst sind die ja nicht besonders stark. Und Bronny könnte echt da reingehen und sagen, fuck it, ich bin Bronny James, gib mir 15 Würfe, mir ist scheißegal, wie wir spielen. So wie viele One-and-Done-Spieler auch spielen. Die gehen in irgendein Programm, wo sie wissen, sie bekommen die meisten Würfe und scheißen dann auf den Teamerfolg und sagen, ich brauche einfach nur gute Stats, dann werde ich gedraftet. Und das macht Bronny gar nicht. Und das bewundere ich. Da kann man wirklich den Hut ziehen. Aber er ist safe für mich ein Spieler, der eigentlich 2-3 Jahre College machen sollte und erst dann in die Liga geht.
Mhm. Ja, und selbst wenn Bronny James in die Liga kommt, bis dahin hat LeBron sein eigenes Team in Las Vegas.
Stell dir mal vor, der draftet seinen eigenen Sohn.
Nee, dann ist vorbei.
Was das für ein Flex
wäre. Dann ist vorbei.
Ey, der draftet seinen eigenen Sohn und spielt danach mit ihm. Ja, dann ist komplett Game Over. Ey, dann überschreibe ihm einfach die Liga, Adam Silver.
Ja, nee, spannend. Also ich muss schon sagen, ich glaube, der Wurf von Bronny James, der funktioniert. Da würde ich jetzt auch auf die Stats
aber nicht am College.
Geben. Ja, nicht am College, aber ich glaube einfach nur so ganz von der ganzen Mechanik her bin ich da eigentlich relativ optimistisch. Und seine Defense. Ich glaube, Bronny James könnte so ein klassischer 3-and-D-Player sein. Sogar ein richtig guter Verteidiger, also so von dem Ganzen, was ich bisher gesehen habe. Ich muss aber auch sagen, ich habe bisher jetzt noch nicht diese Deep-Dive-Analyse gemacht, jetzt auch ehrlicherweise. Aber ja.
Playmaking hat er auch ganz gut. Playmaking, also vor allem so in Richtung Fastbreak, bei den Outlet-Pässen ist er wohl sehr, sehr weit vorne dabei am College. Er macht schon einen guten Job, du hast richtig das Gefühl, der hat von der Pike auf gelernt, was es heißt, ein teamdienlicher, guter Basketballspieler zu sein. Er hat halt nur einfach nicht die Superstar-Fähigkeiten von seinem Dad, aber er hat quasi dieses ganze Fundamental-Game von seinem Dad.
Mhm. Teamdienlicher Basketballspieler. Was für eine Überleitung zum aktuellen MVP-Ranking. Super spannend, denn es sind jetzt nicht mehr allzu viele Spiele und ja, so langsam kristallisiert sich schon heraus, wer denn überhaupt die 65 Spiele schafft. Das ist ja mal der erste Punkt. Da gibt es aber mittlerweile jetzt genügend, wo man sagen kann, okay, die sind da im Rennen mit dabei, egal ob das eine SGA ist oder ein Giannis. SGA hat jetzt schon 60 Spiele, Giannis hat 59 Spiele. Dann, wen haben wir noch mit dabei?
Jokic.
Wie viele Spiele hat der? Da muss ich ein bisschen kurz runtergehen, weil der von den Punkten her, er hat auch 59 Spiele. Doncic hat 53 Spiele, Also er hat schon ein paar Spiele verpasst, aber auch der sollte es schaffen. Wer ist denn, ich weiß gar nicht, wollen wir das Feld von hinten aufrollen? Wollen wir so mit dem Top-Favoriten reinstarten? Hast du überhaupt aktuell einen Top-Favorit oder sagst du, hey, mir fällt das gerade eben selber super schwer, weil auch einige Teams von den Standings her so gleich sind, zum Beispiel OKC, Nuggets, Celtics, Bucks, die sind halt alle unter den Top 3. Also was wir beide auch immer sagen, das sollte man vielleicht eigentlich schon schaffen. Hast du überhaupt einen Top-Favoriten aktuell?
Also ich habe eine Top 5 und das sind eigentlich die Jungs, die du auch gerade alle schon genannt hast. Das ist Jokic, SGA, Giannis, Doncic, Tatum. Ich finde, danach gibt's einfach eine Drop-Off. Es wurde neulich ein bisschen diskutiert, zum Beispiel über Domantas Sabonis, der jetzt ein Spieler ist, den wahrscheinlich überhaupt niemand auf dem Schirm hat. Und man muss es ja einmal kurz sagen, ey, der Mann averaged 20, 13 und 8 Assists. Also das ist schon absurd. Und das bei 60, 40 und 70. Okay, Freiwürfe scheiße rein, aber aus dem Feld und von der Dreierlinie ist er ja absurd effizient. Aber er spielt halt bei den Kings. Und sorry, die Kings haben den siebtbesten Record. Das können wir gleich als Disclaimer am Anfang wieder bringen, weil wieder Leute sagen würden, warum redet ihr nicht über Spieler XY? Ja, es liegt einfach daran, dass sie den Record nicht haben. Jetzt sehe ich aber gerade, dass die Mavs wieder abgerutscht sind auf die 8. Was können wir da vielleicht anfangen? Was machen wir mit Doncic? Geben wir dem MVP-Case oder sagen wir nee?
Er hat auf jeden Fall einen MVP-Case, aber nicht an Position 8. Also das ist natürlich, wenn du Doncic aus diesem Team rausnimmst, dann nimmst du dem mit Abstand wertvollsten Spieler raus. Das Team ist sofort Play-In-Team, wenn überhaupt. Vielleicht ist es sogar ein Bottom-5-Team. Aber du brauchst halt trotz allem schon einen besseren Seed als den achten, vor allem wenn die Konkurrenz dann halt auch ganz oben mitspielt. Von den Stats her brauchen wir bei Doncic muss es eigentlich nur irgendwie schaffen und ich weiß auch nicht, was die Mavs in letzter Zeit da veranstalten, was auch Jason Kidd zusammen coacht. Du hast jetzt natürlich die letzten Spiele nicht gesehen, bis auf das eine Spiel, das hast du live gesehen. Aber ganz, ganz komische Rotations und
Das habe ich schon mitbekommen. Ja, komische Rotations, teilweise Gafford gar nicht gespielt, habe ich alles mitbekommen.
Ja, also Jason Kidd ist gerade eben auf jeden Fall wieder ein großes Thema. Und ich hatte ja
kommt
eigentlich
bald wieder ein Video von dir, weil du warst immer ein sehr großer Kidd-Kritiker.
Ich, was heißt hier wahr? Ich bin. Also das ist, tatsächlich kann man das auf jeden Fall schon kritisieren, weil das Team bringt jetzt eigentlich alles mit. Man hat mit Gafford jemanden bekommen, der Größe mitbringt, offensiv, Rebounding. PJ Washington hat in den ersten Spielen wirklich eine sehr, sehr starke Defense gespielt, auch wenn er den Wurf dann noch nicht so gut getroffen hat. Und es war ja eigentlich einer meiner Hot Takes. Ich habe gesagt, die Mavs machen nach dem All-Star-Break den besten Rekord und gehen noch unter die Top 4. Und dann hätte ich gesagt, dann hätte Luca wirklich einen MVP-Case gehabt. Aber es tut mir leid, die anderen sind auch von den Stats her so verdammt gut. Auch wenn Doncic vielleicht da von allen overall, wenn man alles zusammennimmt, vielleicht sogar der Beste ist. Aber als Achter sieht, ich weiß nicht, wo du Doncic hast in deinem Top-5-Ranking. Ich hätte den jetzt an der 4 oder an der 4 habe ich ihn. Wo hast du den denn hingepackt?
Nee, ich habe ihn an der 5 wegen des Records. Also weil er ihn halt einfach im Moment noch nicht hat.
Ich wollte gerade noch sagen, an der 4 oder an der 5 und dann habe ich irgendwie so zwischen Tatum und ihm und die Celtics-Fans sind so salty, ich weiß es jetzt schon wieder. Yeah. Aber ich habe bei Tatum halt so ganz klar meine Punkte. Okay, du hast Doncic an der 5, auch aufgrund des Records oder ist eigentlich der Hauptgrund?
Ja, also wir machen das glaube ich jedes Jahr, dass wir auch mal diese Diskussion aufmachen, wie viel sollte der Record überhaupt mit reinspielen. Am Ende, wir beide diskutieren halt immer den Award so, wie er am Ende auch vergeben wird und deswegen geben wir jetzt hier auch Doncic eher eine geringe Chance. Aber zum Beispiel, wenn es wirklich Record unabhängig wäre, ein Name, den ich sofort reinwerfen würde, ist Steph Curry. Wenn Curry bei den Warriors raus ist, dann redest du hier wirklich vielleicht vom schlechtesten Team der Liga und was der macht auf dem Feld, ich habe es jetzt auch wieder gesehen gegen Toronto, in so einem Spiel, wo die eigentlich komplett auch mal geklatscht werden können, weil sie halt einfach diese harte Anreise haben, weil es ein Back-to-Back ist aus New York. Aber was Curry da auf sich nimmt, wie hart der spielt, wie der auch verteidigt, wie der Blöcke setzt und dann halt noch dazu sein eigenes brillantes Offensivgame liefert. Eigentlich musst du Curry auch in jede MVP-Debatte stecken, die letzten paar Jahre, aber der hat halt auch nie die Bilanz. Deswegen, da muss man so ein bisschen abgrenzen vielleicht. Lass uns mal drüber reden, wenn wir jetzt wirklich aktuell ganz vorne sehen, weil ich find's mega schwer zwischen Jokic SGA und Giannis, aber vielleicht kannst du erst schnell einfach der Vollständigkeit halber deine Tatum-Punkte machen, warum er für dich jetzt gerade nicht in diesem Top-Rennen ist, obwohl, das muss man ja sagen, die Celtics wirklich mit Abstand den besten Record haben, also die sind selbst 5 Siege vor dem besten Team im Westen und keine Mannschaft wird die mehr einholen, die werden den besten Record haben der Liga.
Ja. Also gut, dass du Tatum noch, weil über den möchte ich wirklich sprechen, weil ich möchte Tatum überhaupt nichts wegnehmen von seiner Saison. Er spielt wirklich eine super Season. Aber also wenn man sich mal die individuellen Stats anschaut, einfach von allen Protagonisten, die wir hier aufzählen, dann ist Tatum halt einfach ein Ticken schlechter. Ja, es sind 4-5 Punkte Unterschied zu SGA. Es sind sogar noch mehr Punkte Unterschied zu Doncic. Die Quoten sind einfach 1-2 Prozentpunkte schlechter. Assist-Werte, Rebound-Werte, also erstmal so die individuellen Stats. Dann das ist sogar noch der Punkt, den ich am ehesten sage, ja, okay, pfeif drauf. Es sind ja trotzdem gute Zahlen. Er spielt halt auch in einem verdammt guten Team. Das ist aber für mich das Hauptargument. Wenn du Tatum aus diesem Celtics-Team rausnimmst, und Björn hat es vorhin gesagt, dann hättest du immer noch eine Starting Five: Jrue Holiday, Derek White, Jalen Brown, Al Horford und Porzingis. Was immer, ich sag euch, dieses Team wäre auch unter den Top 2. Maximal Top 3. Du hättest immer noch so eine kranke Perimeter-Defense. Du hättest mit Jalen Brown immer noch jemanden, der vielleicht sogar noch mehr Scoring-Output liefern würde, weil Tatum nicht an seiner Seite ist. Und da muss ich auch noch dazu sagen, es gibt einfach oder es gab viele Spiele in der Saison und da könnt ihr mir jetzt nicht widersprechen, Celtics-Fans. Es gab viele Spiele, da war Derek White oder Jalen Brown der bessere Spieler. Und für mein Empfinden zu oft, weil ich weiß, bei OKC, SGA ist immer der beste Spieler. Ich weiß, bei den Denver Nuggets, es gibt kein Spiel, wo Jokic nicht der beste Spieler ist. Vielleicht meine ganz ultimative Ausnahme, wenn mal Jamal Murray eskaliert oder so. Und auch bei den Milwaukee Bucks ist es eigentlich immer Giannis. Und bei den Celtics hattest du einfach, würde ich behaupten, schon so 10, 15 Spiele, kannst du sagen, Derek White oder Jalen Brown waren wichtiger und waren besser. Und das sind diese drei Argumente, die... Und dann spielt halt Tatum einfach in einem All-NBA-gespickten Team. Das ist, ich weiß, dass vielen Celtics-Fans das nicht so schmeckt, aber das ist meine Argumentation. Und wertvoll ist für mich, du nimmst den Spieler raus, was Björn gerade gesagt hat mit Stephen Curry, und dieses Team versinkt im Nirgendwo. Die Celtics würden nicht im Nirgendwo versinken. Ey, das Team wäre immer noch krank. Das wären meine Argumente.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dass wenn du ihn rausnimmst, dass die Celtics immer noch wahnsinnig stark sind. Ich habe gerade überlegt, ob ich das mit anderen Teams auch machen kann. Also, das ist halt schwer, weil klar, die Nuggets zum Beispiel sind sehr gut zusammengestellt. Ich liebe auch deren Starting Five. Aber es ist natürlich wahnsinnig viel auf Jokic ausgerichtet. Das heißt, wenn du Jokic rausnimmst, würden die Nuggets wahrscheinlich schon krass droppen.
Ja, Aaron Gordon würde nicht funktionieren. Michael Porter Jr. würde teilweise nicht funktionieren. Die beiden leben und atmen Jokic. Wirklich, ohne Scheiß.
Ja. Ja, das gleiche bei SGA. Bei Giannis.
Auch.
Ja,
von der Defense alleine her.
Eben alleine vom defensiven.
Du hast keine Rim Pressure ohne Giannis bei den Milwaukee Bucks. Wer macht denn bitte Druck auf den Korb? Malik Beasley oder was?
Bobby.
Ja, Bobby. Ja, stimmt. Bobby okay, nice. Ja. Counter, okay.
Bobby schön gestern die Clippers
auseinandergenommen. Bobby ist letzten Spiele richtig gut unterwegs, oder? Wenn ich das so mitbekommen habe. Also.
Ja, weil der sich, glaube ich, den ganzen Tag in einem Anstarr-Wettbewerb mit Patrick Beverly battelt. Und ich glaube, dass die sich gegenseitig so hoch pushen vor den Spielen, dass die einfach komplett ausrasten. Okay, dann lass uns mal in diese Dreierspitze gehen. Jokic,
wir wollen bloß kurz sagen, dass Björn mir nicht widerspricht bei allen Punkten, ne? Weil sonst heißt es wieder so, dass ich hier Tatum hate.
Nein. Also ich glaube, ich gehe bei Tatum bei allem mit. Tatum ist ein unfassbarer Spieler. Also wem sage ich das? Also der droppt 50 in einem Elimination Game, wenn er Bock hat. Der ist auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga. Aber es ist halt schwierig zu sagen, sein Team ist zu gut, dass er den MVP gewinnt. Auf der anderen Seite sagen wir dauernd, wie wichtig der Record ist. Also das ist natürlich auch alles so ein bisschen subjektiv ausgelegt, aber ich gebe dir schon recht. So die Statistiken sind Ticken schlechter als bei den anderen. Und ich glaube, wenn du jeweils die anderen Kandidaten, über die wir gleich reden, rausnimmst aus ihren Teams, dann fällt es mehr ins Gewicht, als wenn du Tatum bei den Celtics rausnimmst. Und das ist ja eigentlich der ultimative Beweis für MVP, Most Valuable Player. Dann lass uns mal in diese Spitze gehen. Jokic, SGA und Giannis.
Ja.
Erste Frage, die ich an dich hätte, wie stark bewerten wir Defense?
Schon stark. Also ich würde einfach, ich von diesen drei Spielern, ich bewerte jeden so aufgrund seines individuellen Skillsets, weil zum Beispiel in Jokic spielt halt ganz anderen Basketball als Giannis. Aber jeder ist in seinem Bereich halt elitär. mein Jokic ist zum Beispiel ein viel besserer Ballverteiler und Playmaker als Giannis. Dafür ist Giannis natürlich ein überragender Verteidiger. SGA ist irgendwie so ein Mix aus allem, spielt dann aber auch wieder eine ganz andere Position. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen diese Challenge, dass alle drei irgendwie so ganz unterschiedlichen Basketball spielen, aber für sich gesehen, für ihr Team so unfassbar wertvoll sind. Aber Defense spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also ich klammer Defense beim MVP Race schon seit Jahren nicht aus, auch wenn andere sagen, interessiert niemanden, mich schon.
Okay, ich denke tatsächlich, dass es nicht aus meiner Begründung heraus, aber ich glaube, von den Votern her greift Defense ein bisschen weniger. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Leute gucken, okay, Jokic hat das vielleicht kompletteste Offensivgame. So, der ist unaufhaltsam unterm Korb. Der kann aber auch von draußen hochprozentig schießen. Der kann den Ball verteilen wie kein anderer Spieler. Ich glaube, dass das höher gewertet wird als, ja, okay, Giannis ist in der Offensive ein Biest am Ring. Sobald er rausgedrängt wird, ist er nicht mehr so effizient, aber er spielt halt krasse Defense. Ich glaube, dass dieses krasse Defense weniger ins Gewicht fällt als das Playmaking von Jokic im Voting.
Dann ist Giannis direkt an der 3, können wir schon mal sagen. Oder?
Giannis, der alte Lappen. Nee, das nächste Gedankenspiel oder die nächste Frage wäre, nimm aus den drei Teams jeweils diesen Spieler raus. Welches Team performt am schlechtesten? Was würdest du sagen?
Jetzt habe ich natürlich so Recency Bias gerade die Bucks heute Nacht ohne Giannis und Dame hat dann geliefert, gell? Es ist wahrscheinlich schon Jokic, oder? Wenn du Jokic rausnimmst bei den Denver Nuggets, ich weiß nicht, ob der Laden dann komplett zusammenfällt, aber ey, du musst dir ja auch mal anschauen, was hinter Jokic, das ist ja auch, was wir beide immer kritisieren. So, dahinter kommt ja kein wirklicher Center. Du hast noch PJ Watson so ein bisschen, der auch nicht schlecht ist, aber Aaron Gordon funktioniert nicht so. Diese ganzen Cuts, diese ganzen Alley-Oop-Anspiele, die ganzen Handoffs mit Michael Porter Jr. Und dir fehlt auch einer der stärksten Rebounder in der NBA, was viele immer vergessen. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich sagen, am ehesten abkacken würden die Denver Nuggets, so von diesen drei Teams.
Okay, vielleicht bin ich ein bisschen befangen, ich würde mit den Bucks gehen. Ich glaube, die Bucks ohne Giannis, jetzt mal dieses Clippers-Spiel ausgeklammert, ich glaube, das ist schon eine ziemliche Katastrophe, weil Giannis liefert dir 30 Punkte bei 60% Quote. Das heißt, du hast unglaublich effiziente 30 Punkte, die du in jedem Spiel bekommst. Dann hast du die Defense, dann hast du einfach nur seine Aura um den Ring herum, Rim Protection. Das bedeutet ja nicht nur, dass er jeden Wurf blockt, sondern dass auch, dass einige Spieler sich mehrfach überlegen, ob sie jetzt zum Ring gehen oder nicht. Nicht auf dem Level von Gobert, aber Giannis hat schon auf jeden Fall auch so eine Aura um sich herum. Und dann hast du einfach diese Physis auch von Giannis, diesen Druck, den er ausübt, immer wieder auf die gegnerische Defense, weswegen die auch in bestimmten Lineups einfach nicht small gehen können, sonst zerlegt Giannis die. Und ich glaube, jetzt mal ganz hart gesprochen, wenn du Giannis aus diesem Bucks-Team rausnimmst, glaube ich, hast du einfach letztendlich nur ein glorifiziertes Blazers-Team der letzten Jahre. Also du hast einen Dame als Superstar, du hast ein, zwei andere Namen, die man kennt, wo man sagt, so ah, komisch, dass es da nicht besser läuft, so Nurkic-mäßig zum Beispiel. Jeder kennt Lopez, jeder kennt Portis, alles cool. Und das war jetzt auch kein Diss gegen Nurkic, sondern das war einfach nur so gemeint, dass obwohl auch einige große Namen mit dabei sind, die Blazers trotzdem nie was gerissen haben. Mhm. Und das wäre jetzt mein Argument für Giannis. Ich glaube, wenn du Giannis rausnimmst, rutschen die Bucks tatsächlich sehr, sehr tief im Osten. Und das, ich glaube, echt, die Nuggets nicht. Und ich glaube auch, also OKC auch nicht.
Das ist ein guter, ich habe mir gerade die Starting Five heute Nacht angesehen. Dame, Patrick Beverley, Malik Beasley, Jay Crowder und Brook Lopez. Das ist schon richtig. Okay. Ich warte mal, gehen wir mal die Nuggets durch. Dann hast du wahrscheinlich, hast Jamal Murray, Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon. Du musst dann natürlich irgendwie improvisieren, ob du dann noch irgendwie PJ Watson spielst oder die Andre Jordan. Wären sie wahrscheinlich trotz allem so von den vier her in der Starting Five das bessere. Ja, okay. Kann ich sehen, den Punkt, dass Giannis auf jeden Fall, boah, die Bucks, also mit dem Team, was ich da heute Nacht sehe, das wäre kein Top-3-Team. Bin ich schon bei dir.
Und tun wir geben wir den Thunder gerade ein bisschen zu sehr Credit? Also gehen wir einfach davon aus, dass die Thunder auch ohne SGA gut spielen würden? Oder lügen wir uns da gerade an?
Nee, also ich habe dazu noch nichts gesagt, aber wenn du SGA rausnimmst, ist das auch ein komplett anderes Team. Also dieses offensive Konstrukt der Thunder basiert auch auf den starken Drives von SGA. Da da muss man auch sagen, er ist ein unfassbar starker Verteidiger. Also der hat immer seine Hände dran. Du kannst ihn gegen jeden gegnerischen Guard stellen und er macht eigentlich einen guten Job. Holt immer gute Steals, trifft seinen Wurf auch in der Saison einigermaßen hochprozentig. Also ich glaube, wenn du den dann rausnimmst und sagst dann einfach anstelle von ihm spielt dann, keine Ahnung, Cason Wallace oder Josh Giddey, dann ist das schon... dann ist das auch kein Top-3-Team. Also das ist schon diesen Punkt, den können alle für sich eigentlich beanspruchen. Nimmst du den Spieler raus, dann geht's auf jeden Fall... Dann geht's raus aus den Top 3, Top 4, würde ich behaupten. Ja. Egal, welchen von den drei du da pickst. Nee, da darf man SGA nicht Unrecht tun und sagen, ja, du bist nicht so wichtig. Der ist scheiße wichtig für OKC.
Hat vielleicht OKC sogar den besten Punkt insofern, dass es halt so ein junges Team ist und niemals so ein junges Team. Wir sehen ja andere junge Teams in der Liga, wo die so abhängen, nämlich im Tabellenkeller. Hat man da vielleicht gerade SGA ein bisschen Unrecht getan oder gar nicht genug Credit gegeben?
Also ich sag das immer, ich gebe SGA den MVP dieses Jahr, weil der Typ führt ein, jetzt haben leider die Timberwolves gewonnen, OKC hat verloren, jetzt hat sich wieder Platz 1 gewechselt, weil OKC stand ja am Sonntag dann das erste Mal alleine an der Spitze der Western Conference. Aber für mich ist das eigentlich mit der größte Punkt. SGA hat jede Nacht gefühlt die gleiche Statline, was auch echt witzig ist.
Ja, immer also 31
so,
Punkte.
Genau, 31,66. Das ist so irgendwie so seine Durchwahl. Und da muss man einfach sagen, dieses Team ist so unfassbar jung. Du hast keinen All-NBA-Spieler an seiner Seite. Du hast keinen All-Star an seiner Seite. Es fehlt einfach die Erfahrung. Da kann man aber auch sagen, dass Mark Daigneault, der Coach, halt einen überragenden Job macht. Also für mich ist es auch aktuell einer der Mitfavoriten auf den Coach of the Year. Aber für mich ist das fast immer mit das Hauptargument, wenn es darum geht, Stats abzugleichen, dann die Wichtigkeit und dann kommt irgendwann der Punkt, wen hat man denn eigentlich so um sich herum? Da muss man halt sagen, Jokic hat halt einen Jamal Murray an seiner Seite und einen Aaron Gordon und auch einen Caldwell Pope, der ein überragender Rollenspieler ist und Giannis hat einen Dame an seiner Seite und Bobby, gut, dass du letzte Zeit so gut spielst, sonst hätte ich keinen dritten Namen gehabt.
Ja, also aber Bobby ist schon ein bisschen Stretch. Ja. Also sagen wir mal, er hat Dame an seiner Seite und ja, Jokic hat Jamal Murray und Aaron Gordon an seiner Seite. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Kein All-Star und kein All-NBA-Player neben sich. Wobei Jokic das dieses Jahr auch nicht hat. Also Murray war dieses Jahr ja auch kein All-Star. Ich weiß, was du meinst. Murray ist natürlich ein All-Star-Kaliber-Spieler. Das ist nochmal was anderes, als wenn dein zweitbester Spieler irgendwie Jay Willis und der macht der ist 21 Jahre alt oder 20, wie auch immer. Ja.
Kommen wir zu...
Ich habe eine Schätzfrage für dich.
Ja, okay.
Darf es jetzt nicht zu hoch gehen, weil ich weiß, es ist das Internet-Meme. Wie oft hat SGA in diesem Jahr 31 Punkte gemacht?
Also 45 Mal. Oder?
Nein,
35 Mal.
Nein, das ist viel zu viel.
Nein, aber 30 Punkte. Ich habe doch gestern erst gelesen.
Nein, wie oft hat er genau 31 Punkte gemacht?
Genau, ja, okay, ja. Okay, warte. Sorry, ich war gerade so. Ich habe doch erst gestern oder vorgestern die Info gelesen. Er hat schon wieder 35 Mal in der Saison 30 Punkte oder mehr gemacht. Genau 31.
Das ist 12? Nicht so hoch. Ah, sehr stark. 11 Mal.
Ah!
Ja.
Okay.
Aber es ist nicht so hoch, wie man denkt. Das Meme ist ja gerade, er macht jede Nacht 31, aber es ist nur 11 Mal passiert.
Ja, ich sag's dir auch nicht scheiße. Ich hab das Gefühl, der macht's. Ja, weil der macht immer so 30, dann mal wieder 31, dann 32 und am Ende kommst du dann einfach gefühlt im Kopf immer auf 31.
Ja.
Ja. Hau deine Top 3 raus. Wir haben jetzt für jeden Argumente gebracht und am Ende ist es auch... Ja, es ist eine so hauchdünne Entscheidung, wo man mehr Wert drauf legt. Wer ist denn aktuell ein Top-Favorit auf den MVP? Ey, heute übrigens keine Verbindungsprobleme, Leute. Das ist einfach nur gerade der Denk-Briefer.
Das ist der Denkprozess. Ich tue mich so schwer. Also ich habe eigentlich über den großen Verlauf der Saison habe ich schon oft SGA, ehrlich gesagt, genannt, weil ich es so beeindruckend finde, so ein junges Team zu führen. Ich denke gerade wirklich, ich denke jetzt mal laut. Also Jokic und Giannis haben jeweils schon zwei. Es ist dadurch für beide ein bisschen schwerer, den dieses Jahr wieder zu gewinnen. Wenn ich so ein bisschen medial mir vor oder so ein bisschen durchgehe, wie wird's medial aufbereitet, dann würde ich sagen, Jokic wird immer als Frontrunner genannt, dahinter SGA, und über Giannis höre ich ehrlich gesagt in den Medien so gut wie nie was. Bei irgendwelchen Broadcasts, du hörst es eigentlich nie, außer beim Bucks Home Broadcast. Geht mir zumindest so. Mhm. Ich glaube dementsprechend, dass Giannis im Moment noch die geringsten Chancen hat. Es kann aber noch sein, dass diese letzten 20 Spiele jetzt das Narrativ anfängt zu wechseln. Wir beobachten das jedes Jahr, die letzten 20, 25 Spiele nach dem All-Star-Break. Plötzlich fängt es an, so das Narrativ von irgendeinem Team oder von irgendeinem Spieler so, ey, guck mal, hier haben wir noch gar nicht hingeguckt, er ist eigentlich der MVP. Und dann bestätigt man das 20 Spiele lang mit der Leistung und dann ist man der MVP. Ich sage nicht, dass jedes Jahr so ist, aber das kann passieren. Im Moment, ich gebe es SGA. Und ja, ich kann aber ehrlicherweise sagen, das ist eines von den Jahren, wo ich sage, ey, eigentlich müsstest du drei Co-MVPs haben, weil alle drei haben es verdient. Es ist so eine knappe Entscheidung. Du kannst nicht sagen, SGA ist der MVP und die anderen beiden sind schlechter oder umgekehrt. Ich picke im Moment SGA, aber es kann sich auch noch ändern. Und wenn es einer von den anderen beiden wird, habe ich null Problem damit, wirklich null.
Ja, das finde ich auch eine super schöne Formulierung, weil da, bei so einer Diskussion soll es nicht darum gehen, jemand anders irgendwas wegzunehmen. Ich glaube, Björn hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn die Milwaukee Bucks jetzt von diesem Stretch, der jetzt auf sie zukommt, irgendwie 12-3 rausgehen, dann wird es sehr, sehr schwer, gegen Giannis zu argumentieren, weil die Gegner sind in den nächsten Wochen halt wirklich einfach, da sind Bretter mit dabei. Und auf der anderen Seite, OKC, mal schauen, ob sie das bis zum Saisonende durchziehen können. Und dann hast du dahinter halt immer noch Jokic, der ja, nach jedem Spiel gefühlt zum Pferderennen geht und sagt, ja, war wieder ein schönes Spiel heute. Habe ich mal wieder die Lakers geschlagen als LeBron James. Das ist eigentlich auch, oder? Der kann seinen Kindern später auch immer erzählen. Ja, übrigens, LeBron James, 40.000 Punkte. Ja, habe ich übrigens besiegt, gell? In der Nacht. So.
Werden sie so Pferde striegeln.
Ja, genau. Deswegen, also mein Ranking wäre aktuell auch SGA an der 1, weil ich es ihm auch einfach unfassbar gönne und diesem jungen Team, Jokic an der 2 und Giannis an der 3, aber immer mit der, wie sagt man, mit dem, nicht mit dem Fragezeichen, mit dem Beisatz, es kann sich noch alles drehen, ja. Super spannend, aber Björn hat auch einen guten Punkt gebracht, die anderen beiden haben halt schon 2 und SGA hat halt gar keinen, OKC ist ein sehr beliebter Markt, ist sehr, sehr beliebtes Team. Die sind gerade eben am Kommen. SGA ist auch nicht der langweiligste Spieler, muss man auch sagen. Also ich glaube, den kann man sich auch dann schon vorstellen bei so MVP-Kampagnen. Der hat den gewonnen, hat bei Kanada auch eine gute Weltmeisterschaft gespielt. Weiß ich nicht, ob sowas dann irgendwie auch eine Rolle spielt. Wahrscheinlich eher weniger.
Es ist die Frage, dass das Kanada-Thema, das spricht halt dafür, dass er in den Medien präsent ist, vor allem in den USA. Aber die Frage ist wirklich, von den dreien ist er schon trotzdem der kleinste Star. Also auch wenn Jokic natürlich überhaupt kein es nicht darauf anlegt, ein Superstar zu sein in der Liga, er hat natürlich durch die zwei MVPs und den Titel letztes Jahr hat er natürlich trotzdem Superstar-Status. Ich würde sagen, Shea hat den am geringsten von den dreien. Das heißt, es kann da schon mit rein springen. Wir reden ja oft drüber so, die USA wollen sie nicht mal wieder einen US-amerikanischen MVP. Keine Dann wären Chance. Wir aber halt echt bei Tatum und ich glaube auch nicht, dass wir da eine Chance haben. Shea ist Kanadier, so, der kommt aus Toronto. Ich denke, damit können sie ganz gut leben. Das ist relativ close zu den USA. Ja, es ist ganz schwer. Im Moment gebe ich es auch Shea. Aber ich würde nicht unterschätzen, dass die Star-Power der anderen vielleicht auch einfach ein bisschen größer ist. Und vielleicht kommt es auch einfach geiler fürs Mediennarrativ, wenn man sagt, ey, Giannis gewinnt das Ding. Weil Giannis halt einfach Powerplayer ist, der auf der ganzen Welt bekannt ist. Shea ist nicht so bekannt wie Giannis, lange nicht.
Ja, das stimmt. Ich will noch ganz kurz ergänzen, weil wir gerade eben den Bucks-Schedule angesprochen haben. Mhm. Okay, sie hat keinen schweren Rest-Schedule mehr. Blazers, Grizzlies, Pacers, Grizzlies, Jazz, Raptors, Pelicans, Rockets, also Pacers, Hornets, Kings, Spurs.
Soll ich dir aber auch was Interessantes sagen? Den leichtesten Rest-Schedule haben die Celtics. Das heißt, die haben einfach den leichtesten Rest-Schedule jetzt überhaupt. Und wenn die Celtics jetzt nochmal einen krassen Run machen, Dann bin ich aber auch gespannt, wirklich.
Oh, stimmt,
dann
stell dir mal vor, die holen 65 Siege.
Genau, genau. Und die ganzen anderen Teams gammeln irgendwo bei 50 Siegen rum. Ja. Dann kannst du auch irgendwann keinen Case mehr machen gegen die Celtics.
Nee, dann wird's
schwierig. Oder gegen Tatum.
Ja. Tatum-Fans, Tatum an die 1, Celtics-Fans, ich liebe euch. Alles, alles gut. Ja, da sieht man mal, wie spannend das ist. Also ja, tatsächlich auch, wenn die Celtics das jetzt wirklich drauf ankommen lassen und sagen, hey, wir holen unsere 65 Spiele, unsere 65 Siege, dann wäre das wahrscheinlich für die Celtics sogar eine All-Time-Great-Season. Ich glaube, die haben noch nie 65, haben die schon mal?
In der Geschichte der Celtics? Boah, bestimmt. All-Time. Warte, das gucke ich schnell nach.
Celtics Best.
Das glaube ich safe nicht, ehrlich gesagt.
68 Siege, 67. Ja, okay. Okay, Celtics übertreibt halt.
Ja, also das sind die Celtics, ne? Die hatten teilweise 7 Hall of Famer in einem Team. Also, dass die öfter mal über 65 Siege hatten. Ja, okay, dreimal. 2008, 86, das ist immer so das größte Celtics-Team ever.
73.
Genau, und 73.
Mhm. Ja, aber trotz allem, also 65 Siege zu holen, das wäre schon sehr, sehr spannend. Also da hast du dann wahrscheinlich echt, naja, das wird dann wird es echt schwer gegen Tatum zu
argumentieren. Dann wird es Derek White.
Das, ey, ich wollte gerade diesen Gag auch bringen, so. Ja, und MVP dieses Jahr ist Derek White. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, Tatum würde retiren und würde sagen, okay, Liga, fickt euch. Oh Gott. Nee, cool. Dann sind wir heute durch mit dem Face of the League, mit unserem aktuellen MVP-Ranking und was wir so denken. Super spannend. Starting Five hat auch Bock gemacht, weil Björn natürlich auch in Toronto war. Wenn du nichts mehr hast, dann war das ein ziemlich guter Pot, oder? Würde ich mal behaupten, vor allem im Vergleich zu letzter Woche war das ja Premium.
Das war ein super Comeback. Danke dir für die Vorbereitung. Du hast echt viel Arbeit reingesteckt. Deswegen danke dir dafür. Es war perfekt, um jetzt für mich auch wieder reinzukommen. Und Leute, wir hören uns auf jeden Fall diese Woche am Samstag wieder mit einem Supporter-Podcast. Wenn ihr da Bock drauf habt, checkt ab patreon.com/das5te Viertel. Da könnt ihr supporten, da könnt ihr eine Zusatzfolge jede Woche bekommen und ihr könnt da eure Fragen einreichen, die wir dann in der Folge besprechen. Und ja, ey, jetzt geht's auf die Zielgerade. Also wir sind jetzt Anfang März und Anfang April, also in einem Monat geht's dann wirklich schon komplett um die Play-ins, Playoff-Platzierungen und es wird auf jeden Fall geil. Also ich freue mich richtig jetzt auf den nächsten Monat oder auf die nächsten 2, 3, 4 Monate, weil wir da jetzt komplett in die Playoffs gehen werden.
Ja, im Endeffekt, Leute, wir haben jetzt noch 5 Pots und dann heißt es Playoff-Time, Playoff-Brackets. Geil. Durchtippen. Also deswegen ganz gut, dass wir heute nochmal über den MVP gesprochen haben und dann schauen wir jetzt nochmal, was die restlichen Teams und vor allen Dingen das Play-In. Also es wird wirklich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen in der Western Conference. Ja, Björn, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Genesung. Geil, dass du durchgezogen hast und dass du vor allen Dingen auch so früh am Start warst. Das ist dann immer perfekt für unsere Patronen, weil die kriegen dann den Pott schon zu Mittag und an alle anderen. Wir hören uns am Samstag und ansonsten nächste Woche wieder Mittwoch. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.